Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Serafina Kalze, ich begrüße ganz herzlich heute bei mir im Podcast Humorexpertin fragt Führung. Schön, dass du da bist, Serafina.
Hallo, danke.
Kurz bekannt und inzwischen berühmt mit dem Fine Humor. Ich freue mich, dass wir uns heute Zeit nehmen. Humorexpertin fragt Führung hat so ganz, ganz unterschiedliche Gäste im Gespräch. Ich trainiere ja seit 20 Jahren Humor in Organisationen, in Unternehmen, in Firmen und habe mir für dieses Jahr vorgenommen, quasi auch nicht nur Führungskräfte, Chefärzte, ärztliche Direktorinnen und quasi Marketingleiter, sondern auch Comedians einzuladen, um mit ihnen auf den Humor in stürmischen Zeiten zu schauen. Und ich glaube, da hast du echt ein Brett gebohrt, da hast du ein bisschen was, zu erzählen, aber eins nach dem anderen. Ich fange erstmal an bei dir. Du musst gleich nochmal sagen, wann du mit Instagram gestartet bist. Ich glaube, ich bin dir das erste Jahr gefolgt, ohne dass ich je ein Video lautgeschaltet habe, sondern fand einfach nur mega sympathisch, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass du einen Witz erzählt hast und dabei selber so viel Spaß hast und so eine sympathische Ausstrahlung. Wann bist du mit deinem Instagram-Channel gestartet und wann hast du gemerkt, dass es irgendwie Leuten auch Spaß macht, dir beim Witz erzählen zuzuschauen und zuzuhören?
Also bei Instagram, wenn ich da immer angezeigt kriege, seit wann ich da bin ich ja wirklich schon eigentlich recht lange unterwegs. Ich glaube, weit vor Corona. Ich denke mal so, das muss so vor 8 Jahren gewesen sein, habe ich da, glaube ich, angefangen. Mhm. So wie man eben da so anfängt, ne? Und jetzt ist es ja in meinem Beruf, also Moderatorin, irgendwie wichtig, so eine elektronische Visitenkarte, nenne ich es immer gerne, zu haben. Das kristallisierte sich immer mehr heraus. Die Leute posteten ihr Essen, Sonnenuntergänge, Urlaub und so weiter und so fort. Und haben dann eben auch verschiedene Follower-Anstiege gehabt. Ich nicht. Also ich war halt einfach bei Instagram.
Dein Essen und deine Sonne und deine Couch.
Alles. Also ich habe immer gerne mit einem Camper unterwegs und da so gepostet, aber nie irgendwie das Ganze versucht zur Vermarktung zu benutzen. Und irgendwann sprach mich mein ehemaliges Management an. Daniel sagte, du, das wird immer wichtiger, Instagram, für auch Leute, die einen buchen, ne? Also wie viele Follower hat die Person und. Und das sieht ja jetzt bei dir nicht so gut aus. Ich hatte damals 3.800 Follower. Wie können wir das noch ein bisschen erhöhen? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, was soll ich denn machen, jetzt hier alles zu fotografieren, da habe ich nicht so richtig Lust drauf. Und ein Kollege von mir, der arbeitet beim Kinderfernsehen, und der hat einfach wirklich dreimal die Woche so 30-Sekunden-Clips, man wusste, das ist nicht zu lang, das passt, unnützes oder so kleines Wissen, warum blinzeln wir, warum müssen wir schlucken, warum wird die Haut braun unter Sonnenlicht, also so auf Kinderwissen gemacht, und hatte da durch dieses regelmäßige Posten wirklich auf einmal pro Woche 500 Follower mehr. Das hat also in unserer Agentur auf einmal, huch, guck mal, wenn man bei Instagram regelmäßig postet, dann bringt das was. Mhm. Und dann dachte ich, boah, aber so, ne, im Gespräch, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich einen Witz erzählen oder was? Und dann sagt er, erzähl doch mal einen. Ich so, nee, ich bin wirklich schlecht, einen Witz erzählen. Ja, erzähl doch mal einen. Und dann habe ich erzählt, okay, mein Lieblingswitz und auch der einzige, den ich eigentlich kann, ist, wollen sich zwei hier treffen und nur die Hälfte kommt. Und dann lacht er sich einen ab. Warum? Und sagt, der Witz ist zwar scheiße, aber wie du den vorgetragen hast, fand ich mega. Mhm. Weil es heißt eigentlich auch, wollen sich drei treffen und nur die Hälfte kommt, was ja nicht geht.
Ich habe das auch noch verkackt. Falsch erzählt, super. Und ich finde es auch total schön, tatsächlich auch, wie du das jetzt mit in deine Showformate nimmst, weil ich finde, es hat sich auch oft sehr awkward, wenn Leute so anfangen, also so, entweder es geht richtig gut, niemand kann das richtig gut, ne? Muss jetzt auch nicht hauptberuflich ein Comedian sein, oder es ist so jemand erzählt einen Witz und keiner lacht. Also es ist oft auch sehr bemüht, ja. Und ich finde, du nimmst es total schön, deine Show auch so eine Atmosphäre zu kreieren, wo die Leute einfach Lust haben, irgendeinen rauszuhauen. Also du sagst auch nicht, erzählen Sie mal den besten Witz, den der hier alle unterhalten muss, und dann sagt, los, hau mal einen raus, also so irgendeinen.
Also bei mir ist es, glaube ich, ich mache das ja jetzt seit 2 Jahren, ist es wirklich die Mischung, da ist eine Person, die erzählt gerne mal einen Witz, lacht da selbst drüber, weil es absurd ist. Ich habe halt wirklich, ich habe gesagt, okay, der hat gesagt, jetzt probieren wir das mal aus. Und dann dachte ich mir, ich traue mir das gar nicht. Ich kann doch nicht einfach in die Kamera einen Witz erzählen. Da ist ja auch nichts zum Lachen, wenn ich mir selber einen Witz erzähle. Also habe ich erstmal gegoogelt und dachte mir, alter Schwede, ist das platt. Wieso kenne ich die Witze nicht? Das ist ja wirklich platteste, unterste Schublade. Mhm. Und da war ich so amüsiert und da habe ich bestimmt erstmal 20, 30 Witze aufgenommen und habe mich nicht getraut, einen zu posten, weil es wirklich platt war. Mhm. Und hatte viele Freunde um mich herum, die dann schnell mal die Kamera halten. Emre auch, mein ehemaliger Taxifahrer, der hielt das eigentlich, habe rein erzählt und fand alles. Ich habe eigentlich total Spaß gehabt, das nicht zu posten und einfach zu machen. Und dann war es aber soweit, dann habe ich mal einen tatsächlich fertig gemacht, Instagram hochgeschossen und 5.000 Leute sich das angeguckt, krass. Und dann der zweite und das 20.000 Leute angeguckt, krass. Und da hatte ich in einer Woche, glaube ich, 10.000 Follower mehr. Das ist ja das Ding ist halt, ich hatte ja diese 30 Witze parat, ich hatte die alle geschnitten. Und alle
du wusstest dann nicht, was du danach machst.
Na, ich habe einfach 30 Tage lang jeden Tag einen dieser Witze rausgeknallt. Mhm. Und ich habe mir das ja irgendwann, also es haben ja ganz viele Leute gemerkt, auch um mich herum, die sprachen dann solche Sachen wie, Fine, ey, da komm, ich mache mein Handy auf und ich folge dir nicht mal und du wirst mir überall angezeigt, was denn da los. Und es war wirklich interessant, denn es war das Jahr der Lockerungen, ne, nach Corona. Und die Leute, und ich habe es mir wirklich mal erklären lassen, weil es ja für mich auch total neu und überraschend war. Das Jahr nach Corona, es wurde alles lockerer, ne, Anfang 22.
In 2022.
Genau, und es gab diese Duck Faces, da hatten die Leute die Nase voll von so einem künstlichen Scheiß. Und ich kam zufällig genau richtig mit sich selber nicht zu ernst nehmen, einfach mal wieder lachen, scheiß doch der Hund was drauf, wie die Haare aussehen, was ich für Klamotten anhab. Ich hatte keinen Bock auf diese Insta-Welt, wo alles so geleckt ist, ne? Mhm. Die Mädels top geschminkt und alles ist irgendwie perfekt. Ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn ich Handy anmachen kann und einfach losknall. Mhm. Und das hat irgendwie ja, funktioniert und das ist eben auch der Grund, warum es mir wenig Arbeit macht. Ja, also ich muss mich nicht verstellen, ich will mich auch gar nicht verstellen. Krass. Und ich kann eben jetzt, weil ich es 2 Jahre so mache, auch tun, wenn ich eben hier verbrannte Unterlippe von der Sonne oder also es, ich mache
die Kids
halt
zur Schule, 15 Termine ja, und genau.
Es ist halt, im Endeffekt war es wirklich so, und das habe ich daraus gelernt, nachdem man es mir wirklich erklärt hat, nachdem ich mich entschieden habe, das irgendwie professionell zu machen, und da darf man dann auch nicht komisch werden, ja. Da gab es dann so Sachen wie, ja, wenn du eher aus deinem Lachen rausgehst, dann bleiben die Leute mehr dran, der Algorithmus greift mehr, weil okay, die dann, dann also, sagt der Algo, dass... Ja, das Video wird zu Ende geguckt und dann dachte ich mir, nee, also das fange ich jetzt ja auch nicht an. Also ich habe ja Spaß dabei und man muss auch entscheiden, dass das im Vordergrund steht. Wenn jetzt natürlich da hinten irgendwie zu viel anderes entsteht, dann kann man das schneiden, alles gut. Aber das musste ich auch lernen und, also regelmäßiges Posten und, das wusste ich auch nicht, wenn jemand 3 Sekunden dran bleibt, dann denkt der Algo, oh krass, was für ein interessantes Video, derjenige schaut sich das schon 3 Sekunden an. Und bei einem Witz gibt es ja immer eine Pointe. Und die dauert eben nicht, wenn es ein kurzer Witz ist. Das wusste ich alles vorher nicht und das griff aber automatisch meine Haare auf 7:30 und schon war, das ist doch die mit den Haaren, die so komische Witze erzählt und so will lacht.
Ja, das, also, es war auch ein wirklich spannendes Selbstexperiment bei mir, weil ich jetzt auch nach nichts gesucht habe, wo jemand Witze erzählt und du tatsächlich auch erst über deine Person und über die Sympathie dann quasi bei deinen Witzen hängen geblieben bin und das sich jetzt durch das Buch auch nochmal vertieft hat, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt eroberst du dir gerade auch, du bist vorher auch als Fernsehmoderatorin auch hauptberuflich tätig gewesen, jetzt eroberst du dir nochmal die Comedy-Bühne. Das ist ja... Dass ich auch nochmal also in der Regel ist es ja andersrum, ne, dass ein Comedian on Stage geht und dann nach ein paar Jahren, wenn er auch bekannter ist, dann die sozialen Kanäle dazu nimmt. Und inzwischen, das finde ich natürlich auch ganz spannend, so in der Comedy-Welt, ist es auch mit Schlongonges zum Beispiel auch so, sind junge Comedian, die gerade auch in der Bühne, die auch gerade total losgeht und aber vorher auf ihrem Insta-Kanal auch schon lustige Videos gepostet hat. Wie ist für dich so dieses Format Bühne? Also sozusagen kennst du es ja vermutlich als TV-Moderatorin, wobei ich finde, ein Saal mit 500 oder 1000 Menschen ist nochmal was anderes als eine Kamera, die natürlich auch eine gewisse Professionalität und ein Team, was sie da, wie geht's dir mit der Comedy-Bühne und wie eroberst du dir dieses Format?
Also die Bühne, die Live-Bühne ist ja eigentlich mein Zuhause schon weit vor der Fernsehwelt. Ich habe mit 15 Schlager gesungen, war bei Karl Moik im Musikantenstall, das ganze Zeug.
Ach, großartig.
Ja, wirklich, so kam ja auch diese Fernsehgeschichte. Ne? Also ich rutschte durch den Schlager ins Fernsehgeschehen rein, ins Radiogeschehen. Und das Ganze habe ich begonnen mit 15. Und das ging los in irgendeinem Möbelhaus vor 100 Leuten. Und endete dann eben auf der Bregenzer Seebühne vor 20.000 Menschen. Und das heißt,
sozusagen schon vor dem Fernsehen, ja, auch live
Menschen zu animieren, Spaß zu haben, zwischen den Songs zu moderieren, das mache ich alle schon so, seit ich 15 Jahre alt bin. Und dann kam das bei den Öffentlich-Rechtlichen mit dem Radio, mit dem Fernsehen, alles automatisch. Und eigentlich ist ja eher interessant, dass diese Witze-Geschichte, die kam obendrauf. Und ich selber sehe mich gar nicht als Comedian, weil Comedian sein ist ein Handwerk, ne? Also man wie man Stand-up macht, weil Stand-up, du stehst auf der Bühne, dir fällt spontan was ein, ja, nicht wirklich. Also es hat schon einen Rahmen, ja. Und das alles mache ich gar nicht, sondern mein Begehr war von Anfang an, wenn ich es schaffe, dass die Witze den Leuten, also wenn die Menschen merken, dass ich eine unterhaltsame, positiv gestimmte Person bin, die moderieren kann und singen kann, dann bin ich sehr gerne die Influencerin der guten Laune. Also es gibt alle, ich möchte sagen, alle Comedians sind irgendwie besser als ich, weil sie Comedian sind.
Okay, und ich siehst dich gar nicht so als, nee, sondern eher als Künstlerin.
Ich bin Entertainerin, ne? Rudi Carrell war ja kein Comedian, der war ein Moderator, der irgendwie auch lustig sein konnte. Gut, hat sich im Nachhinein auch ganz vieles anders rausgestellt. Aber
der hat auch den weisen Satz gesagt, wenn du aus dem Ärmel was schütteln willst, dann musst du vorher was reinstecken, ne? Also im Sinne von, ich finde, etwas vorbereiten für eine Moderation, war das ja gar nicht so doof, ne?
Also was ich gut kann, ich kann mich gut auf Menschen einlassen, ich kann Menschen gut lesen und ich meine, sehr genau zu wissen, was gute Unterhaltung ist. Und mein neues Management, das fand ich eigentlich bisher das schönste Kompliment, was er gemacht hat, war, du bist halt kein Trash. Und das, man merkt mir wohl genau an, dass ich humorvoll bin, aber kein Trash. Und auch nicht über Leichen gehe mit meinem Humor. Im Sinne von, es gibt ja schon Moderatoren, Comedians, die sich auf Kosten anderer lustig machen. Und diese Zeiten, die sind vorbei. Wenn ich mich auf Kosten von Fritzchen witzig mache, dann wissen wir alle, wer Fritzchen ist. Den gibt's nicht wirklich. Aber so auf andere Menschen reinkloppen oder sowas, das ist nicht meins. Das ist altes Zeug. Das ist nicht modern. Das ist, keiner möchte gerne von oben herab behandelt werden. Keiner möchte belehrt werden. Und das mache ich zum Beispiel nicht. Ich habe einfach irgendwann angefangen, Witze zu erzählen und hatte das große Glück, dass die Leute an meiner Person hängen geblieben sind. Die nur die Witze mögen, alles nice, aber es hat sich herauskristallisiert, entweder man mag mich so als ganze Person mit all den Flausen im Kopf oder man lässt es halt bleiben und da fühle ich mich wirklich sehr wohl und bei meiner Show jetzt Fetzt geht's eben genau auch darum, also ich komme ins Gespräch mit den Leuten, das ist amüsant, unterhaltsam, es ist irgendwie eine Mischung aus Late-Night-Talk, aber auch ja dann wieder mit Spielen drinne und Musik, eigentlich eine moderne Late-Night-Kiste, die auf der Bühne stattfindet. Und die Witze tatsächlich nehmen den geringsten Teil ein. Das ist eigentlich interessant.
Ja, spannend.
Aber Witze nehmen in der Show den geringsten Teil ein, sondern es geht eher um Unterhaltung auf verschiedenen Ebenen. Und genau da sehe ich mich und da haben mir diese Witze eben jetzt irgendwie geholfen, ein sehr großes Publikum auf einmal zu erreichen.
Ein Publikum zu erreichen. Ja, ich fand, das hat man auch 2020, also man hat das auch in dem Corona-Jahr gemerkt. Wir haben so ein Adventskalender, ja, jeden Tag ein Türchen, also auch jeden Tag eine Minute, zwei Minuten lachen, um gut durch den Scheiß durchzukommen. Und wir haben auch gemerkt, dass so Leichtigkeit, ich komme ja tatsächlich ursprünglich aus der Sozialpädagogik, also ich habe über den Humor in Beratung und Therapie meine Diplomarbeit geschrieben, also kann Humor Menschen in, und da komme ich auch gleich mit dir auf dein Buch, in schweren Zeiten Leichtigkeit bieten. Und da ist eben dieser besondere Unterschied, ist eben so ein liebevoller, zugewandter Humor, der sich auch von so einem abwertenden, aggressiven, beschämenden Humor unterscheidet. Ja, ja.
Da liegt genau ich und
Und trotzdem, also sozusagen mit aller ne, Berechtigung, die so politisches Kabarett auch hat, immer mit großer Beschämung oder auch natürlich auf den Fehler drauf zu gucken, wo ich sage, das politische Kabarett hat ja in Deutschland auch eine totale Tradition, die ich auch sehr schätze. Aber ich merke immer wieder auch, dass Menschen, die irgendwo feststecken, die eine Krise haben, die einen Angehörigen pflegen, die selber sich trennen, sich scheiden, also so Menschen in einer Krise haben nochmal ein anderes Bedürfnis oder brauchen nochmal anders Humor, als dass man sich eben einfach über jemanden lustig macht.
Ja. Ja, absolut, absolut.
Du hast das zauberhafte Buch letztes Jahr geschrieben, Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht, mein Vater und ich auf der Suche nach dem Glück. Und da hast du auch schon, ich habe so ein paar Formulierungen, die ich super schön finde, die mir total gefallen haben, mitgebracht mit ein paar Fragen dazu. Und du sagst, ne, kein Tag soll eigentlich vergehen, ohne dass man gelächelt hat. Und seitdem ich fast täglich einen Witz in den sozialen Medien poste, gelingt mir das auch ganz gut. Du hast die Krebserkrankung deines Papas beschrieben und auch den Schlaganfall, auch das Umziehen von einer eigenen Wohnung zu euch und auch in den Seniorenwohnen. Wie hast du das, also es ist so eine Henne- und Ei-Frage. Also du hast jeden Tag einen Witz gepostet und hast gemerkt, dass das hilft dir auch schon in schweren Zeiten. Oder wie hast du das, diesen wirklich schönen Satz, das sprach mir sehr aus dem Herzen, Humor war es, der uns immer eine Brücke baute, um die schlimmen Phasen im Leben sicher überqueren zu können. Wie hast du das, wie bist du dann zum Humor gekommen, auch an Tagen, wo es schwer war? Hast du einfach diszipliniert trotzdem weiter einen Witz pro Tag gemacht, ganz platt gefragt, und hast dann gemerkt, das hilft dir? Oder wie hast du die Leichtigkeit gefunden an schwierigen Tagen?
Also dem ganzen Buch geht voraus, dass meine Mutter ad hoc verstorben war. Das findet in dem Buch kaum Platz, aber tatsächlich.
Hast du einen Post jetzt dazu auch vor schon längerer Zeit?
Genau.
Ne? Das ist vor 10, 13.
Genau, also mein Vater ist dann 3 Jahre oder 4 Jahre danach erkrankt. Und was ich da schon gelernt hatte, war, wenn man auf einer Beerdigung ist, auf der Feier danach, findet Lachen statt. Und manchmal sogar laut Hals aus dem Herzen komplett heraus. Und das ist ja schon
erst krass. Recht in so extremen, in ja, so extremen extrem. Emotionen, wo man auch so traurig ist.
Mhm. Genau. Und da war ja immer klar, offensichtlich kann ich in so einem Moment beides stattfinden lassen. Mhm. Und nach einem sehr herzlichen, krassen Lachen ist ja ganz viel ausgeschüttet. Endorphine, ganz viel positive Dinge passieren im Körper, die dann auf einmal das, was danach kommt, dieses, ne, man lacht dann, ach, ja, oh Mann. Klar, irgendwann lässt das nach und dann ist man wieder im Trauertrott, sag ich mal. Aber da fand ich krass, das ist ja echt verrückt. Das war ja für mich recht jung. Also ich war 29 und dachte mir, mein Opa war ja vorher schon verstorben, der Vater meiner Mutter, da war das ähnlich. Da sieht man,
aber es ist trotzdem sehr jung, seine Eltern zu verlieren, ne? Also auch
absolut.
Ein junges Alter.
Genau, aber ich war danach, nach dem Tod meiner Mutter, mit meinem Vater sehr noch enger, als wir es eh sind. Und wir sind auf Roadtrips gegangen durch Schottland, Lettland, Litauen, Kaliningrad, Kurzschneerung und so. Und da war das auch immer ein ständiges Auf und Ab. Wir hatten die Zeit zu trauern, aber haben auch richtig abgefeiert und wirklich uns kaputt gelacht. Also habe ich schon gemerkt, wie nah das beieinander liegt. Und durch dieses wieder zurückkommen ins Leben für meinen Vater, das ist ja auch für mich dann passiert, dass man wieder zusammen zurückfindet, ist natürlich der Faktor Resilienz auch nicht außer Betracht zu lassen. Ne? Wie resilient ist jemand? Und
gut kann jemand mit Krisen umgehen, genau, oder aus einer Krise wieder rausgehen, ohne daran völlig zu zerbrechen? Ne?
Genau, und das war ja so irgendwie schon meine Schule, ja, also mit meiner Mutter. Krasser kann es ja mit 29 kaum sein. Und mit meinem Vater dann zusammen durch seine Erkrankung durchzugehen, macht mit mir ja auch, okay, das habe ich jetzt geschafft, das kriege ich auch hin, nur dass ich in dem Moment dann alleine war, im Sinne von bei meiner Mutter, als sie starb, war mein Vater an meiner Seite. Jetzt, wo das mit meinem Vater war, klar, mein Bruder, ne, aber trotzdem irgendwie eine andere Nummer. Und irgendwann fängst du halt an, wie nennt man das, so ein Zweckoptimismus, ne? Sowas, Vater liegt im Koma und du sagst, du wirst doch wohl jetzt hier nicht abnippeln, Papa. Mhm. Reiß dich mal zusammen. Ne? Also der liegt da beatmet im Koma und du sagst, wirst du hier nicht abnippeln, jetzt hör mal auf. Wir wollen hier noch bei den Stones in der zweiten Reihe stehen. Mhm. Und in dem Moment, wo man das sagt, klar, willst du dem anderen hoffen, also Hoffnung und willst, dass man kämpft und selber baust du dich damit auf. Es ist auch immer ein Stück weit, habe ich auch gelernt jetzt in den letzten Jahren, nicht Egoismus, aber es in dem also Moment, wo du
Coping
anderen...
Eigentlich. Ja. So ein Coping, so ein Coping-Strategie, ne? So ein Überlebens... Ja. Ich glaube, dieses Nicht-Wahnsinnig-Werden, das ist sowas ganz...
Genau. In dem Moment, wo du anderen Mut zusprichst, musst du ja selber erstmal die Kraft haben, das zu tun. Also nichts ist ja unauthentischer, als wenn du ja, Wasser predigst und Wein säufst. Ja? Mhm. Also wenn ich sage, komm, auch, das schaffst also du, aber selber total pessimistisch bin oder wer, das ist, ne, das glaubt man demjenigen dann ja auch nicht.
Na, ich fand das auch sehr ermutigend, weil du ja auch jetzt so das Schwierigste als Humortrainerin erlebe ich, dass Menschen sagen, also ich habe Dinge, da gehe ich zum Lachen in den Keller, ich wünschte mir, ne, ich gucke Serafina an und wünsche mir, ich wäre noch genauso humorvoll. Und das, was dann nicht funktioniert, ist, wenn irgendjemand sagt, jetzt nimm's doch mal mit Humor, ne? Sei doch ein bisschen lockerer, jetzt sieh doch so. Aber dieses, ich habe auch gelacht und geweint gleichzeitig in deinem Buch. Und ich fand das so schön, weil man sich so wiederfindet und eigentlich sagt, oh, das ist auch eine Option. Oder es ist eigentlich eine schöne Idee, jeden Tag mir eine lustige Geschichte, uns gegenseitig die zu erzählen, um selber eben auch da nicht zu sehr in die Erschöpfung zu gehen. Oder wie ich sage immer sehr einfach, um nicht völlig wahnsinnig zu werden. Ja.
Also bevor wir, als deine Einladung hier eingeflattert kam, habe ich auch überlegt, Humor in stürmischen Zeiten. Ne? Stürmische Zeiten, was haben wir denn gerade für Zeiten? Und jede Generation hat ja ihre stürmische Zeiten. Und weil die Gesellschaft immer im Wandel ist. Ob zum Positiven, zum Negativen, merkt man ja meistens erst später. Aber was wichtig ist...
Was auch so Wellen gibt, die einen so, genau. Ne, wo man sagt, das kann eigentlich nicht schlimmer werden.
Was wichtig ist, ist, glaube ich, dass jede Herausforderung das andere Stück auf der Waage hat, was ausbalanciert. Und ich glaube, und das ist vielleicht ein bisschen das Schwierige, wo wir so hingehen, was unsere stürmische Zeit ist. Ich versuche mich kurz zu halten, damit ich den Faden nicht verliere, aber das ist ja irgendwie auch wichtig. Manchmal erlauben wir uns nicht mehr, das Pendant zu haben, also das Gegenstück auf der Waage. Und dieses sich etwas erlauben oder nicht erlauben, ist meiner Meinung nach ganz schlimm und ich befeuere es ja selber, durch Social Media passiert. Ich erlebe Social Media als 41-jährige Frau, ich habe 2 Kinder, ich bin verheiratet, ich habe einen schwer kranken Vater, den ich pflege, ich habe meine Mutter verloren. Was soll mich denn jetzt umhauen? Dass mir jemand sagt, meine Titten sind flach, meine Zähne sind eckig, ich sehe aus wie Dracula. Das war ein Buch, habe ich jetzt nicht das erste Mal gehört in 41 Jahren.
Genau, und ich fand übrigens total schön, dass du sagst, du bist sehr stolz, wenn du sowas liest. Also das ist auch eine schöne Umdeutung mit so hässlichen Sachen. Aber ich lasse dich erstmal zu deinem Punkt kommen. Genau.
Das ist das Ding. Also dieser Selbstoptimierungswahn, der stattgefunden hat in den letzten Jahren, als Social Media so krass populär wurde, besonders auf Instagram. Höher, schneller, weiter, geiler, schlanker, schöner. Das ist ein Riesending, was dazu geführt hat, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen vergessen haben, wie sie selber aussehen. Weil Filter, weil geile Deko, guck dir die Bude an und ganz viel wurde plötzlich privat, wie man lebt, wie man isst, wie man sich schminkt und so. Und plötzlich macht das mit dir, das muss ich auch so haben, das muss auch so sein. Die ist immer so gut drauf, in ihrer Bude, ich muss es auch so haben. Und die Realität so außer Acht zu lassen, wie geht's mir eigentlich wirklich gerade, ne? Will ich überhaupt jetzt hier geschminkt sein? Mag man mich überhaupt, wenn ich geschminkt bin? Kann ich auch ohne Filter? Das war wie so ein Schneeballeffekt. Also das ist wie so ein Dominoeffekt. Mhm. Ne? Du tippst was an und keiner hört mehr auf. Und dass das irgendwann nicht mehr gut ist, ist absolut klar. Und da brauchst du Leute, die sich zeigen, wie sie sind, die irgendwie das Ganze nicht so ernst nehmen und da musst du vielleicht auch ein Stück weit älter sein, weil wenn du dich gerade findest und nimmst Social Media als Plattform, also ich bin ja auch zweifache Mutter, ich habe richtig Angst davor, wenn meine Kinder so alt sind, dass die dann plötzlich in der Schule WhatsApp-Gruppen machen, sich da gegenseitig mobben wie Sau, weil ganz ehrlich, als wir jung waren, also in der Schule waren, Wenn du da mitbekommen hast, dass über dich gelästert wird, dann hast du es gesehen oder du hast es ein bisschen gehört. Aber eine WhatsApp-Gruppe, da geht das alles ohne dich statt. Du weißt gar nicht, dass du da nicht drin bist und die Leute schicken Fotos und machen dich fertig und du findest dich im Netz. Ja. Das ist alles ganz schlimm.
Und, man muss genauso den Umgang damit
absolut,
finden. Ne?
Da absolut. Den,
und ich finde
das macht so schwer. In unserer heutigen Gesellschaft kann man sich nicht festhalten an ehrlichen, authentischen Dingen, weil man immer sofort glauben muss, da kommt gleich was. Mhm. Ist das jetzt so? Gerade die KI, mit der KI wird es ja nochmal krasser.
Ne? Ja, und ich finde aber trotzdem spannend, dass es dazu, also zum Beispiel auch, egal ob jetzt in der Pädagogik oder auch im Marketing, in der Werbung, hat das ja dazu geführt, dass dieses größer, schneller, weiter, dass es nicht mehr funktioniert und dass einfach auch andere Sachen passieren. Ne? Also dass die Berliner Verkehrsbetriebe haben ja zum Beispiel auch angefangen zu sagen, ne, ihr könnt euch auf uns verlassen, wir kommen immer ein bisschen zu spät, es ist immer ein bisschen dreckig und wir haben euch trotzdem total lieb. Also dass sie sagen, ein bisschen ehrlicher, ein bisschen direkter, ruhig auch gern humorvoller. Und ich finde es mega sympathisch. Ja, weil sie auch sagen, Leute, wir transportieren 1 Million Leute am Tag. Ja, da ist auch kalt, da ist Schnee, da ist windig. Also ja, klar, da funktioniert auch mal was nicht. Und trotzdem machen wir es mit großer Leidenschaft. Also auch da, dass dieses höher, schneller, weiter sich in irgendeiner Form nicht weiter multipliziert.
Beim Humor ist eben diese Schwierigkeit, Humor ist ja auch immer stark gebunden an, was darf man gerade. Ne? Und wenn man da, also da muss ich auch sagen, als 41-jährige Frau, ich bin natürlich auf meinen Social-Media-Plattformen auch mit Altersgruppen konfrontiert, die weitaus jünger sind als ich und wo ich manchmal erschrecke und mich frage, holla die Waldfee, puh, das ist aber viel ernst für dein Alter, da war ich ja noch, und die mir natürlich genauso gut im Gegensatz vorhalten könnten, Alter, ganz ehrlich, hast du dich im Alter mit 17 mal um die Umwelt gekümmert? Nein, habe ich nicht. Gut, sorry, tut mir leid. Da erschrecke ich manchmal heutzutage, weil.
Und war das für dich eine Frage, als du jetzt dein Buch über die, also ich benutze auch in Vorträgen oder Workshops immer mal wieder, also wir haben so die ganze Bandbreite in der Familie, ja, von psychischer Erkrankung zu, gibt so ein paar Sachen und ich benutze es schon immer mal, gucke aber sehr auf den Kontext. War das für dich jetzt eine Frage beim Buchschreiben ist es ja schon entschieden, aber das so öffentlich zu machen, auch die Geschichte mit deiner Familie, mit diesem Augenzwinkern, also dieses Schwere und Leichte so nebeneinander, war das für dich eine Frage, möchtest du, dass es alle wissen oder hast du da wenig, weil du schreibst auch diesen schönen Satz, dass du offensichtlich auch für andere Menschen die Waage ein bisschen mehr ausbalancierst. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber es war eine schöne, eine schöne Formulierung.
Ich habe bei Social Media ja auch schon, poste ich gerne, was mir was bedeutet. Ne? Und ich hatte das eher zurückgefahren und habe mir gesagt, okay, wenn das jetzt hier mit dem Humor so explodiert, ich werde auf keinen Fall meine Kinder zeigen, die haben ein Recht darauf, das selber zu entscheiden, wann die im Netz sein wollen. Ich werde nicht meinen Mann zeigen, weil der hält gerne mal die Kamera, aber um den geht's halt nicht. Also der will sich da nicht irgendwie sehen und ne, für den ist Social Media kein spielt keine Rolle. Und für mich, ich bin selbstständig, seit ich 15 bin. Für mich ist das auch ein Vermarktungstool, ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir Leute nicht nur Kommentare schicken, sondern Nachrichten schreiben. Und da waren, das hatte ich, das Ausmaß dieser Humorsache hatte ich überhaupt gar nicht im Kopf. Dass da zum Beispiel Menschen, das werde ich nicht vergessen, weil es war wirklich eine sehr emotionale Geschichte, eine Mutter, deren Junge ganz gar nicht alt, irgendwie noch im Kleinkindalter, auf Station lag mit einer sehr schweren OP am Kopf und seit Wochen an diesem Bett verharrt und aushält und irgendwann mal rausgeht aus diesem Zimmer und einfach nur auf dem Flur ins Handy guckt und so scrollt, über den Witz von mir stolpert und völlig anfängt zu lachen, obwohl sie das weder in der Stimmung war, noch wollte. Es ist einfach so passiert. Und dann schrieb sie mir aus dem Affekt heraus und meinte, du hast mir gerade so viel Aufatmen beschert und so. Und all diese Sachen war ich mir gar nicht bewusst. Ich habe die Witze erzählt, ich habe die Kommentare gelesen und dann irgendwann kamen die ganzen Nachrichten. wie gut das diesen Menschen tut. Und dann dachte ich, hä, krass, okay. Und dann, ja, dann habe ich auch gemerkt, dass sich da eine Community aufbaut und fand das total schön und habe gedacht, Mensch, wenn das jetzt das ist, was ich tun kann, dann mache ich das. Mhm. Also da breche ich mir ja keinen Zacken aus der Krone. Mhm. Und wenn es dann mit Leuten gut geht, naja, prima, das ist doch gut. Und mir tut es auch gut, weil ich das Gefühl habe, ich habe was Gutes getan. Also es ist ja auch, man fühlt sich ja selber gut, wenn man das Gefühl hat, man hat anderen was Gutes getan. Also das
total. Ist ja ein, und ich finde,
ein Geben und ein Nehmen sozusagen, ja. Und das fand ich total schön. Und als ich, als mich der Konstantin Schreiber, der spielt ja eine wichtige Rolle in diesem Moment, der Tagesschausprecher, einmal anschrieb auf Instagram, das war ja alles am Explodieren, ich habe da gar nichts mehr gecheckt. Es war eigentlich Zufall, dass ich den gefunden habe, diese Anfrage für sein Buch, ob er mich da interviewen könnte in Sachen Humor. Habe ich erstmal gemerkt, okay, warte mal, da steckt ja wirklich eine ganze Menge dahinter. Und dann haben wir eine Show zusammen gemacht in der Elfi. Und da saßen ja sein Verleger, sein mhm. Buchverlag. Und die kamen auf mich zu und meinten, wie kann man denn so positiv, wo ist das Geheimnis? Und dann habe ich gesagt, ich habe einfach mitbekommen, dass ich nur diese Zeit, ich habe nur jetzt hier zu leben. Ich weiß nicht, was morgen ist. Es kann morgen alles anders sein. Ich habe das ja jetzt wirklich schon oft erlebt, ja. Morgen kann alles anders sein. Und dann wäre ich doch bescheuert, wenn ich heute einen schlechten Tag habe. Ja, aber was ist denn daran schuld? Oder was ist denn da der Grund, dass ich sage, na ja, mein Vater, das und das. Und dann hörte der mir zu und meinte, Mensch, Serafina, wenn ich jetzt hätte hier ein Tonbandgerät hätte laufen lassen, ja, das ganze Buch. Ich sag, ja, gut. Kannst du das aufschreiben? Ich so, nee, ich habe noch nie ein Buch geschrieben.
Ja, das wäre auch noch meine Frage gewesen, wie du dir dann...
Wir helfen hier, kein Problem. Und dann geht das ja wirklich so los, dass du sagst, okay, das, was passiert ist, wie kann man das gliedern? Mhm. Wie kann man das in verschiedene Kapitel aufteilen? Wie könnte die Überschrift eines Kapitels, wo das drin statt, das ist ja ein richtiger Prozess. Und dann sagen die, jetzt schreib mal über diese Überschrift, jetzt schreib mal los. So, und dann wird da eben geschrieben und... dann, klar, dann komme ich auch an meine Grenzen. Das Ganze sollte keine Autobiografie sein. Es sollte unter Sachbuch laufen. Es muss also sachlich erzählerisch klingen. Meine beste Freundin liest sehr viel und sehr gute Bücher und hat ihrem damaligen Freund auch beim Schreiben geholfen. Der hat Krimis geschrieben, alles andere Geschichte. Aber ich sag, ich brauche da deine Hilfe, damit ich nicht verfliege.
Und die waren ja bei allem dabei. Ja, und ich finde es auch nochmal einen anderen Prozess, ein Buch zu schreiben, als ein Bühnenprogramm oder sozusagen ein Training zu designen, einen Vortrag zu designen. Ja. Ne? Ich finde, es ist nochmal, auch wenn man gut sprechen kann und auch so fluffig in die Moderation geht. Ich finde,
ja, also Bühne und Moderation, das mache ich aus dem Ärmel. Aber was mir aufgefallen war, nachdem ich dann wusste, wie der Hase läuft, ich habe es so geliebt, dieses Buch zu schreiben. Ich war ab der zweiten Seite, habe ich dem Verlag geschrieben, verdammt, ich weiß, dass das irgendwann zu Ende ist und aufhört. Was mache ich denn dann?
Ihr könnt euch schon mal das Nächste ausdenken.
Es war so schön. Ja, ich habe tatsächlich schon, bin da auch in die Gesprächen und so, weil mir das so gefallen hat und einfach so viele Leute sagen, ey, weißt du was, von dir würde ich gerne mal einen Roman lesen. Und dann denke ich mir, oh Gott. Aber es hat so einen Spaß gemacht, sich... Mhm. Und da wusste ich, wenn ich das jetzt mache, und da komme ich jetzt zur Antwort deiner vor 3 Stunden gestellten Frage.
Herrlich, ja, ich warte auch noch 2 Stunden.
Ich wusste, wenn ich das Buch schreibe, dann kann ich nicht ein bisschen darüber schreiben. Dann muss es schonungslos ehrlich sein. Und schützen vor zu viel Aua tue ich mich immer, indem ich sage, bis hierher und nicht weiter. Ich mache auch mal im Sommer Social Media aus für 4, 5, 6 Wochen. Wenn ich keine Lust habe, einen Witz zu erzählen, dann sende ich keinen, dann mache ich keinen, dann nehme ich keinen auf. Vielleicht habe ich einen in der Konserve, dann poste ich den und finde es selber geil und muss lachen und habe gleich gute Laune. Weil natürlich habe ich nicht jeden Tag gute Laune. Aber Fakt ist, dass mir dieses Beschäftigen seit 2 Jahren mit Humor, mit Lachen und mit guter Laune selber auch gut tut. Und mein Vater, der ist ja Karnevalsprinz gewesen, Karnevalsmoderator, Karnevals-Elberrat,
ja, Vorstandsmitglied,
bla bla bla. Ja. Ja. Und der kennt sich ja nun richtig mit Witzen und Humor und überhaupt aus. Und wenn ich denen einen Witz erzähle, dann lacht er auch, ja. Und findet das witzig. Und irgendwann habe ich dann eben mal angefangen, wenn ich mit meinem Vater einen Witz über Rollstuhlfahrer mache, dann lachen der und ich uns kaputt. Deswegen würde ich den nicht auf Instagram stellen. Ja, wenn mein Vater und ich Witze machen übers Sprechen, lachen er und ich uns kaputt, aber den stelle ich nicht online. Das ist eine kleine Bubble, aber das ist Galgenhumor, ja. Mein Vater kann nicht mehr sprechen, Aber findet es natürlich irgendwie trotzdem witzig, was eben da manchmal so passiert.
Wenn du mit ihm sprichst. Ja, ja, ich hatte das mit einem guten Freund, der ist auch, hat eine spastische Lähmung, sitzt auch seit, sozusagen sitzt im Rollstuhl, hat eine 24-Stunden-Assistenz. Jetzt war er, glaube ich, gerade in Mexiko, in den USA. Ich sage immer zu ihm, Roland, so viel wie du in deinem Leben reisen wirst, werde ich wahrscheinlich in 40 Jahren nicht hinkriegen. Und wir hatten aber kurz dieses Gespräch, als Luke Mockridge diese Paralympics-Witze machte, ne? Und das so durch die, wo ich total bei dir bin, sage, Humor hat sich entwickelt, an manchen Stellen ja. Haben Leute einfach keine Lust mehr, beschämt zu werden. Was aber nicht heißt, dass wenn ich mit ihm irgendwie bei uns im Wohnzimmer sitze und er sagt, Eva, ne, kannst du mir mal was zu trinken geben? Und ich sage, du, Roland, keine Arme, keine Kekse. Ja, also so, dass wir, und er sagt, du als Latscher müsstest aber auch ein bisschen beweglicher sein. Also, dass wir uns aufgrund der Vertrautheit auch auf die Schippe nehmen, weil das für uns so eine Situationskomik ist, die auch total passend ist. Ja.
Und da, da gibt es einfach Grenzen. Ich habe mal einen Witz gepostet, den finde ich super witzig und habe den gepostet und normalerweise muss man sowas auch mal aushalten können, ne? Wenn so Gegenwind kommt. Aber es ist ganz menschlich, dass wenn man dann ins Gespräch kommt, auch mit Followern natürlich, ne, dass man dann auch entscheiden kann, stimmt, ist scheiße, mach ich weg. Das heißt nicht, dass ich nicht dahin, also dass ich Witze können immer mal mehr, mal weniger gefallen, können unter der Gürtellinie sein, ne? Und das ist alles ein bisschen blöd und so, sagt man heute noch Bumsen und, ne? Aber ich finde Bumsen zum Beispiel total lustiges Wort. Bumsen und Fähnchen, da krache ich mich weg, weil das ist so meine Zeit früher. Was machen die Bumsen schon wieder? Hä?
Oder? Also, ich habe mal bei einer wichtiges Wort muss man lernen. Bei einer Wirtschaftsinformatiker-Tagung habe ich mir irgendwie so einen Witz gemacht und gesagt, wenn ich auf eine Bühne komme, stellen Sie sich vor, ich stolpere. Und dann sage ich, also mache ich mich selber zur Superheldin, indem ich sage, meine Damen, meine Herren, das war irgendwie erst der Anfang, warten Sie mal gleich auf meinen Abgang. Oder was ich Ihnen aber nicht empfehlen würde, was ich aber auch total witzig fand, ist, dass ich sagte, stellen Sie vor, ich stolpere auf die Bühne und sage dann, sorry Leute, ich bin eine Frau, ich bin ein Ossi. Ja, wir Ossis kriegen es eh nicht so richtig gut gebacken, wir müssen uns sogar selber flachlegen. Und ich mag den total, ja, das ist auch, der funktioniert total unterschiedlich auch auf Bühnen, aber es war ein Online-Meeting mit 1000 Wirtschaftsinformatikern und es gab so eine Parallel-Diskussionsspur dann, ich hielt ja weiter meinen Vortrag, aber ich sah so im Chat, dass ich irgendwie, also alle völlig, ja, es eskalierte völlig, weil ich diesen Witz gemacht hatte, von dem ich sagte, ich zeige euch mal zwei verschiedene Witze, ja, also wie geil, wie scheiße, man kann immer in zwei Richtungen übertreiben, alles, du kannst alles übertreiben in zwei Richtungen, es geht immer in zwei Richtungen.
Aber das, diese zwei Richtungen, ne, da sprichst du auch was Gutes an, dieses aushalten können. Ne? Also nehmen wir mal an, Shitstorm. So ein Shitstorm kommt. Was machst du jetzt? Menschen, die recht jung sind und vielleicht arg im Social Media hängen, die nehmen das richtig, denen geht das an die Nieren. Und die gehen daran zugrunde und die gehen daran kaputt, weil einfach irgendein Vollidiot einfach mal was schreibt, ohne drüber nachzudenken und eben auch noch nicht nach Regeln der Kommunikation, sondern vom Leder zieht. Und bei mir ist es so, so ein Shitstorm, oder ich hatte eine Sache mal, Detox-Challenge, das war nicht so lange her, da habe ich gesagt, da ging es um einen Monat lang kein Alkohol trinken und da habe ich gesagt, ich wusste schon beim Aufnehmen, im Interview wusste ich, dass das passiert. Ich habe gesagt, ich wollte mal in den Zoo fahren mit meinen Kindern und meinem schwerbehinderten Vater und da musste er erstmal bei allen Windeln wechseln, ne? Dann passt der Rollstuhl hinten nicht ins Auto rein und das hat man natürlich alles so ein bisschen geschnitten und so. Und am Ende des Tages stand, und dann wollten wir losfahren und ich war schon so gestresst und kaputt, dass ich gesagt habe, Moment. Und bin in einen Kiosk gegangen, habe mir ein kleines Piccolo-Fläschchen Sekt geholt. Ne? Die Mutti hat sich's aufgeschraubt. Und dann konnten wir los. Und mir war natürlich absolut klar in dem Moment, als ich das gesagt habe, das wird Diskussion. Diskussionsstoff. Und natürlich hat man diesen Satz genommen und durch die Medien geschickt. Ne? Und natürlich haben sich dann Hinz und Kunz geäußert, von die hatten Alkoholprobleme, die armen Kinder, bis hin zu, hä, wenn ich eine Weißweinschorle trinke, weil mein Kind mir auf die Nerven geht, bin ich dann Alkoholikerin? Dein Kind. Und das ist dieses heutzutage in den verschiedenen Generationen stattfindende Problem. Du kennst die Person nicht. Du urteilst über sie. Du hast ein Alkoholproblem, du misshandelst deine Kinder, nehmt dir die Kinder weg. Plötzlich Kommentar von einer Suchtstelle. Meldet euch hier, bla bla bla. Und am Anfang habe ich noch bei Leuten, wo ich gemerkt habe, da ist so ein bisschen Substanz, geantwortet, so aus meiner Sicht. Die Leute, die es geteilt haben von dieser Plattform, die habe ich gebeten, wann immer was zu lesen ist, wo meine Familie angegriffen wird, es wird gelöscht, sofort. Das haben sie auch gemacht. Und ganz ehrlich, im Nachhinein Also, wer denken möchte von mir, dass ich ein Alkoholproblem habe, wenn ich das sage, den werde ich nicht umstimmen. Das ist so, die denken das, fertig, aus. Und alle anderen, die sich sagen, ja, ja, das kenne ich, ey, wenn wir mal anstoßen würden, immer wenn meine Kinder quengeln. Also das ist so eine gesunde Art, mit etwas umzugehen und nicht dran zu zerbrechen, weil mal 300 Leute in einer Welt von Milliarden mal sagen, du hast ein Alkoholproblem. Nicht, oh mein Gott, ja, ich habe ein Alkoholproblem, sondern
oder was falsch verstehen, was ja, auf deinen Kanälen locker, passiert.
Locker, ne? Bleiben, auch ja. Zum Beispiel bei Facebook die Kommentare. Das sind ältere Menschen, das ist unter aller Sau, was da abgeht. Aber ich weiß doch, die so schreiben, die haben doch schon ein ganz anderes Problem. Und da ist es doch jetzt nicht an mir gelegen, da noch drauf zu kloppen oder zu sagen, sag mal, spinnst du eigentlich, kannst du dich nicht äußern oder was? Sondern da kommt, wenn jemand so spricht, ist er doch schon außerhalb meines Wirkungskreises. Also wenn jemand so vom Leder zieht, kann der gar nicht bei mir von Interesse sein, weil ich nur Interesse an Menschen habe, die wissen, wie man sich artikuliert. Wie man
und trotzdem ist es sowas, was je bekannter du wirst, umso mehr musst du damit irgendwas machen. Ne? Du musst es irgendwie durchatmen, absolut. Du musst es irgendwo hinleiten. Du hast absolut. Diesen großartigen Satz in deinem Buch, wie kann jemand auf der einen Seite so tiefgründig und auf der anderen Seite so platt sein, und du schreibst dann, tja, alles eine Frage der Balance. Wo ich dachte, also genau mit, ne, das, sagen Leute irgendwie auch kritische Sachen. Absolut. Und du kannst es für dich gut umdeuten. Aber ich glaube, das ist auch, ich weiß gar nicht, Bodo Wart gesagt ist jetzt, glaube ich, der ist ja auch gerade mit seinem Rhabarbera-Baba-Song, ich kenne ihn auch schon seit 20 Jahren als Klavierkabarettisten, der sagt, es ist tatsächlich nochmal was anderes, wenn du mit 40 berühmt wirst, als mit 17, weil du natürlich nochmal eine andere Baseline hast. Ne?
Ja, und da ist auch so, mit diesem Platten, ich liebe ja so Kommentare wie ich hasse deine Witze, aber ich finde deine Musik gut. Wie komme ich an das eine, ohne über das andere zu müssen?
Wie kann ich das vermeiden?
Ja.
Es gibt leider keine zwei Kanäle.
Ja, oder auch, ich liebe ihre Witze, ich hasse die Witze, aber wie sie sich, also mit dem Papa, ne, wie sie sich da äußert, in dem Mund, ich liebe, so bla. Und dann schrieb mir auch mal einer, ich möchte dich gerne hassen, aber ich kann's nicht. Wie, also, ne, und sowas mag ich eigentlich, weil wir Menschen sind ja nicht nur einfach mit einem Wort zu beschreiben. Genau. Und das gehört zu mir. Und wer damit nicht kann, der geht. Wer das beurteilen möchte, wer das verpönen möchte, soll das alles machen. Wir sind alle frei, wir sind alle irgendwie, alles ist ja heutzutage erlaubt. Aber es ist auch mir erlaubt, was ich an mich ranlasse und was nicht. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Eltern mir beigebracht haben, bei mir zu bleiben. Bei mir zu bleiben, was ich gut finde und wie meine Weltanschauung ist. So. Und ich sehe eben nur, stürmische Zeiten, da kommt es wieder, ich sehe eben nur, und das bisschen meine Angst, dass eventuell die Menschen gerade verlernen, einfach mal zu lachen, einfach mal nicht alles zu wichtig zu nehmen, sich daran zu erinnern, sich eine Bubble aufzubauen, in der man wirken kann, in der man Gutes tun kann. Und diese Bubble ist aber nicht die ganze Welt.
Also wir können genau, oder sich auch dem, wie du sagst, ne, entweder ich guck mir einfach 2 Minuten deinen Kanal an, oder ich hatte letztens auch einen Oberbürgermeister, der nach dem Vortrag zu mir kam und sagte, Frau Ullmann, es war so schön, 2 Stunden mal nicht an alle die Sachen zu denken, die mir so Sorgen machen. Also diese kurze 2 Stunden Pause und sich dann wieder ins Tagesgeschäft zu stürzen.
Ich bin auch total naiv. Ich bin ja ein naiver Mensch. Übrigens, ne?
Also was glaube ich, für die Form von Humor, die du machst, ja, das geht mir total ähnlich, weil das, weil man, also zum einen nehme ich die stürmischen Zeiten natürlich wahr, zum anderen, wenn ich in einen Workshop gehe mit 20 oder in einen Vortrag mit 500 Menschen, ich ignoriere sie auch für einen Moment und sage, dass die Zeit, die ihr jetzt bei mir habt, die mache ich für euch gut. Ja, ich entdecke mit euch humorvollen Fingerabdruck, ich bringe euch zum Lachen, ich werde euch eine gute Zeit machen. Das ist immer so, völlig ja, egal, ob das um uns drumherum knallt. Und dann merken die Menschen auch oft, ne, was Teams auch oft sagen, ist, oh, ich hab den Kollegen schon lange nicht so lachen sehen, ne, dieses kurze, kurze Aufatmen. Ich würde kommen auch gleich nochmal auf deine Musik und dein Trio, ne? Du hast auch schon immer selber Songs geschrieben. Im Sommer stirbt man nicht, ist einer, den du auch im Buch erwähnt hast und den du auch in deinen Shows singst du auch, und ist total schön. Und jetzt gehst du nochmal mit dem Trio Durstig auf. Warte, da komme ich gleich zu. Moment, ich komme noch einmal zu den Flüsterwitzen. Mich ist dieses auch diese Diskussionen, diesen Humor wollen wir nicht, ne? Wir wollen nicht, wir wollen keinen sexistischen, homophoben Humor, wo ich sage, finde ich gut, also finde ich toll, dass es sich entwickelt. Ich frage immer, was wollt ihr denn dann? Und das ist immer was ich wenig beantwortet kriege, ne? Wenn ich keinen beschämenden will, dann will ich einfach Humor, der witzig ist, ne? Sozialen, liebevollen, was auch immer. Ich finde ja immer so auch, eine DDR-Vergangenheit zu haben, heißt auch Witze, die unterdrückt wurden. Also so ein bisschen die Historie, jetzt sind wir beide zu jung für die DDR, aber das ist sowas, was es tatsächlich auch, du schreibst über Witze im Dritten Reich. Wir haben unter anderem auch uns damit beschäftigt, was Humor im Konzentrationslager, also auch so nicht verordneter Humor tatsächlich im KZ. Und eigentlich ist die Erkenntnis, dass man Humor nie verbieten kann, also auch wenn Kabarettprogramme zensiert werden oder wenn Humor verboten wird, ne? Also Humor lässt sich eigentlich nie verbieten. Und du hast von den Flüster, mein Lieblings-Ossi-Witz ist ja irgendwie, wie kannst du einen Trabi aufwerten, ja, einmal volltanken bitte. Und davon kennst du ja, also ich würde dich gerne nochmal fragen, egal was so an Sturm auf uns zukommt, glaubst du, dass sich unser Humor weiter entwickeln wird, dass Menschen immer Humor behalten werden?
Das ist eben gerade die Frage. Also, wenn ich jetzt mal die Altersgruppe auf meinen Social-Media-Plattformen mir ansehe, Platz 1 bin ich und 10 Jahre älter. Platz 2 gleich dahinter bin ich 10 Jahre jünger. Und dann kommt die Jugend. Ich weiß wirklich nicht, was die Jugend witzig findet. Junge Erwachsene witzig finden. Weil ich das Gefühl habe, in meiner Bubble sehr viel junge Erwachsene zu erleben, die Weltschmerz nach draußen transportieren. Also Beispiel, ich bin ja ESC-Fan, Eurovision Song Contest, schaue mir natürlich Raab an, auch aus beruflichen Gründen, weil ich wissen möchte, was haben die für eine Show gemacht, da war ich ganz gespannt und ich war ganz begeistert von der Show und ich war auch begeistert von, wie das alles aufgebaut war. Also das hat mich abgeholt. Natürlich ist der Humor von Stefan Raab ein Humor, mit dem ich groß geworden bin, zum Beispiel, ne? TV Total geguckt, für mich ist das alles wie eine warme Decke. Aber es gab genug Leute, die bestimmt die Augen gerollt haben, wenn Barbara Schöneberger den Oberkörper von diesem einen da aus der Band, wo das dann so nachgezeichnet ist, boah, das ganz toll findet. Ne? Da haben viele mit den Augen gerollt. Ich habe sie total gespürt, weil das noch total mein Humor ist. Ja? Also da bin ich noch mittendrin, während andere sagen, man geht doch als Moderatorin nicht mehr auf so einen Typen zu und sagt, boah, guckt euch mal diesen Oberkörper an, wie toll das aussieht und hier nachgemalt. Ich find's toll, dass sie da ein Stück weit drauf scheißen, ne? Sondern sich sagen, ey, das ist nun mal jetzt so und entweder du nimmst es oder du lässt es bleiben, weil so haben es meine Eltern und meine Großeltern mit mir auch gemacht. Du möchtest länger aufbleiben? Okay. Musst du aber akzeptieren, dass das hier so und so ist. Ah, okay. Aber mir ist aufgefallen, in musikalischen Beiträgen, dass diese Leichtigkeit irgendwie fehlt. Dass es fehlt, mal übers Ziel hinauszuschießen, darauf ein Stück weit stolz zu sein. Dass es fehlt, sich mal auch ein bisschen zum Obst zu machen, sondern wenn ich dann einen Rockstar raushänge, das nicht aus Spaß zu tun, sondern weil ich möchte, dass man mir das glaubt, ich bin eine geile Sau auf der Bühne. Aber es war kein Beitrag dabei, der sich bei mir wirklich festgehangen hat. Bis auf tatsächlich den, der es jetzt geworden ist, weil die Hook einfach hängen bleibt, ne? Dieses Balalalala. Und da wusste ich, okay, das ist nicht perfekt, ne? Also da werden die noch dran schrauben, aber das ist der einzige Song, der irgendwie so hängen bleibt. Und das waren ja sehr junge Menschen zum Teil. Und da dachte ich mir, mein Gott, wo nehmen die denn diesen ganzen Weltschmerz weg? Schnitt, neuer Gedanke. Krass, Fine, wie weit weg bist du denn von diesen Problemen? Und ich krieg das doch auch mit. Ich krieg doch auch die Wahl in Amerika mit. Ich krieg doch auch mit die Wahl hier und was hier so los ist. Wieso bin ich denn noch so negativ? Das heißt, was passiert ist Folgendes. Früher kam ein Vegetarier auf eine Grillparty und war der Einzige, der ein bisschen belächelt wurde. Und heute kommt man so mit Leichtigkeit in den Raum und ist voll der Arsch manchmal. Weil du dir denkst, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, ich habe gute Laune, du, ist okay, oder soll ich nochmal neu reinkommen?
Müsstest du nicht betroffen sein? Ja, ich habe das mitgekriegt. Müsstest du nicht mehr Weltschmerz haben?
Ja, ich habe das mitgekriegt mit Trump, ich habe das mitgekriegt. Da ist es trotzdem okay, wenn ich mich nicht aus dem Fenster werfe. Oder auch, ich hatte da heute...
Genau, und ich beobachte ja auch, dass es tatsächlich dann irgendwann zu so einem totalen Phlegma führt. Also dieses, ich mache mir Sorgen, ich habe viele Informationen, ich bin eigentlich in Echtzeit, kann ich alle Krisen der Welt quasi, und ich erlebe eher Menschen, die, wenn die das so in der Dauerbefeuerung machen, dass die in eine totale Handlungsunfähigkeit gehen.
Genau,
ne? Und
genau.
Dieses immer wieder, wenn wir es schaffen, gemeinsam zu lachen, oder Gruppen, die in der Leichtigkeit gehen, dann sagen, ah, jetzt habe ich für das und das Problem eben zwei neue Lösungen. Also auch, jetzt muss Humor nicht immer einen Grund haben. Ne? Ich glaube, der wird tatsächlich auch, evolutionär wäre der schon längst ausgestorben, wenn der nicht irgendwas Nützliches hätte. Also vermutlich wird er auch nie aussterben. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch mutig zu sagen, ich erzähle trotzdem jeden Tag einen Witz, ne, oder fast jeden, oder ich gehe trotzdem auf eine Bühne und mache dem Publikum eine schöne Zeit.
Genau.
Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Formate sich vielleicht ändern, wo wir auch vielleicht in unserer Generation wenig von mitkriegen, ne? Also auch, dass es Menschen gibt, die so eigene Dinge zu Hause auf die Schippe nehmen. Ne? Es gibt unglaublich lustige Leute auch auf TikTok, Instagram, anderen sozialen Medien, die auch 10, 20, 30, 40, 50 Jahre jünger sind als wir. Und die so nochmal so eine eigene, also so, ich fand das tatsächlich vor 20 Jahren ja auch krass, wie viele Männer auf Bühnen Stand-up-Comedian sind und wie wenig Frauen. Und ich habe immer gesagt, warum machen wir die Formate nicht weiter? Und dann kam auch Martina Hill mit den Sketchen und Anke Engelke ja auch als Urgestein inzwischen, die auch die Formate einfach aufgebohrt haben und breiter gemacht. Ja, warum muss man nur Comedian sein oder kann nicht auch wie du als Künstlerin auf die Bühne gehen und sagen, ich mag Schlager, ich schreibe gerne selber Lieder, ich möchte gerne eine warme Atmosphäre, ich möchte eine herzliche Atmosphäre. Also vielleicht ändert sich auch dieses, man geht nicht mehr zu einer Show, ne, sondern man guckt sich vielleicht auch Videos an oder man trifft sich in einem anderen Raum. Ich war letzte Woche in Leipzig in einem, wo eine Mittelklasse-Band einfach zum Singen eingeladen hatte. Und die Band war überhaupt nicht der Fokus, sondern die stand zwar in der Mitte des Raumes, standen 500 Menschen drumherum, aber die größte Band der Welt, ne, die Leute kamen einfach zum 2 Stunden Singen. Also dieses Humor selber machen, was Humorvolles erleben. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Entwicklung sein. Vielleicht geht die auch weg von so einer ganz klassischen Comedy-Bühne. Ja,
was
ja
genau, und das hast du ja auch von Anfang an gesagt, dieses, was du auch machst. Und das ist genau das, was ich auch tue. Ich möchte mit Leuten einen guten Abend haben. Und die Rezension zum Beispiel, wo man auch...
Die auch was machen müssen, Entschuldigung, dass ich die schon wieder unterbreche. Also die ja auch, du kriegst ja auch zum Mitmachen, zum Aufstehen,
genau.
Zum Witze erzählen. Ne? Also du lässt dein Publikum auch ein bisschen was machen tatsächlich.
Genau. Und einfach einen guten Abend zu haben. Ganz viele haben dann zum Beispiel kommentiert, wo man die Tickets kaufen kann. Kann man ja so Rezensionen hinterlassen. Ich habe mich gefühlt wie bei einem Abend mit Freunden. So oft wie die da unten war und so, ne, bei uns im Publikum und so. Und genau das ist es auch für mich, ein reines Comedy-Programm. Ich war zum Beispiel bei Olaf Schubert letztens und habe mich wirklich 90 Minuten lang, ich hatte so Bauchschmerzen, ich habe einfach nur gelacht, ich konnte ja nicht aufhören. Und das ist klar, da denke ich mir, alter Schwede, der ist so gut, weil das ist Comedy-Kunst, das ist Programm, sozialkritisch, das ist ein Programm und das ist nicht, weil ihm das mal kurz einfällt, sondern es ist seine Kunst, es so rüberzubringen in dieser Figur, als wäre es ihm jetzt gerade so, als würde dem Olaf das einfallen. Und das ist überhaupt nicht mein Begehr, denn ich möchte sowas sehen und aufnehmen können und gar nicht machen. Also, weil A kann ich es nicht und ich möchte es auch nicht können, ich möchte das, was auf meine Art und Weise weitergeben. Und das ist ein Abend mit Fine, der Humor und Tiefgang hat und auch platt ist, weil ich liebe es, manchmal einfach peinlich zu sein. Und das ist für meine Leute um mich herum auch gar nicht so einfach.
Alles eine Frage der Balance, ne? Wie kann man tiefgründig und oberflächlich? Genau. Das finde ich einfach einen schönen...
Weil ich habe mir wirklich gedacht, wenn Leute jetzt dieses Buch lesen, ne, und dann googeln die mal, hä? Die denken doch, die werden veräppelt, aber... Nee, genau das ist es eben. Du kannst mit mir, und das mache ich sehr gerne, stundenlang über alles der Welt reden, über größte Probleme bis hin zum leichtesten Scheiß. Aber du kannst auch einfach mit mir in der Ecke liegen und rumlachen. Das geht halt auch. Und,
Und das ist eine
ich
tolle.
wollte mal noch ein bisschen mehr gucken. Da hast du schon was Wahres gesagt. Wo sind denn so die, die jetzt nicht Baujahr 83 und älter sind, sondern über was lacht man denn, wenn man heute so ein bisschen, wenn man jünger ist? Aber da mache ich ja gerade mit Trio Durstig tatsächlich recht gute Erfahrungen.
Genau, erzähl uns. Du nimmst das Trio Durstig mit on stage.
Ja.
Und ihr habt gerade die erste Single, das erste Album, seid ihr dabei zu
genau,
veröffentlichen.
aber jetzt kommt's raus. Pass auf, Trio Durstig, ne? Wir sind halt drei Leute. Mein Gitarrist, den kenne ich noch von früher, Sascha, und mein Musikproduzent Rick. Der macht alle meine Songs, der kennt meinen Tiefgang, ja. Also da muss ich überhaupt nichts erklären, so. Und die Tour geht jetzt in die zweite Runde und wir haben überlegt, okay, was können wir mal noch machen? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich singe jetzt mal einen Witz. Und dann haben wir das einfach gemacht. Klar, saßen
Also
wir da
das
irgendwie
Trio
zusammen.
begleitet sich sowieso schon immer auf der Bühne, aber
Nee,
sozusagen ihr
jetzt
habt
neu.
jetzt
Also
schon jetzt neu, ne?
genau, wir kamen auf die Idee letztes Jahr im Oktober. So, Oktober, September, Oktober, weil da saßen wir hier rum und waren wieder kreativ und plötzlich sage ich, mach mal jetzt immer mal das Mikro, ich singe jetzt mal einen Witz. Eigentlich nur, weil manchmal hat man eine geile Melodie, aber noch keinen Text. Aber die Witze sind ja in meinem Kopf, weil ich die alle schon erzählt habe und so weiter. Und deswegen wollten wir erst mal gucken. Ich nehme jetzt einfach mal einen Witz. Und dann singe ich den, diese witzigen Worte auf diesen ernstzunehmenden Sound. Und fand es total absurd. Und Rick lag schon in der Ecke. Ich so, Alter, das müssen wir machen. Wir singen jetzt die Witze, aber auf
Schön.
wirklich richtig gutem Niveau. Und dann haben wir das ausprobiert, bei vielen Dingen, und zwar sofort klar, ey, wie geil, hinter diesem Witz steckt ja eigentlich ein gutes Thema. Also bei Tatütatütatü wollte ich dann einen Text schaffen, wo es ums Tätowieren geht, aber natürlich nicht, ich nehme eine Nadel und mal mir einen Strich, sondern ich habe zum Beispiel, war auch schon mit
Der
Personen
Krankenwagen
zusammen.
und das Ballettröckchen.
Genau, das ist der Aufhänger. Aber ich habe mit ganz vielen Leuten schon über ihre Tätowierungen geredet und auch, warum die entstanden sind. Und ich war selber mal mit einem Mann zusammen. Da ist mir so aufgefallen, dass er sich immer tätowieren lassen, wenn er irgendwas Krasses im Leben durchmachte. Und ganz schlimm war es, wenn es zu einer Trennung kam. Aber, und das fand ich immer krass, auch so ein bisschen mit eine Pille schlucken, damit es nicht ganz so weh tut, ne? Wenn man sich dann großflächig irgendwie tätowieren lässt, darf es dann schon kein Aua machen. Ich will mich nicht drüber lustig machen, auf keinen Fall. Aber ich fand das Thema Tätowieren irgendwie in mehrere Richtungen richtig interessant. Und dann haben wir da versucht, einen Text zu schaffen, der nicht gleich schlageresk im Sinne von, dass man gleich mit Worten alles sagt, sondern dass Freiraum ist für. Rick kam mir mit Spliff, da war ich nicht so in, also keine Ahnung, der kommt ja auch aus, ist ja auch 2, 4 Jahre älter als ich. Der hat die 90er musikalisch erlebt, der hat Scooter gegründet, Scooter produziert, stand mit auf der Bühne jahrelang. Also der hat die Zeit aktiv gelebt, die ich musikalisch konsumiert habe, ne? Wenn der mir erzählt, wie der mit Natalie Imbruglia im Lift stand, im Aufzug, da denke ich so, bist du?
Und trotzdem warst du jetzt schon bei der ersten Après-Ski-Party dabei, wo dein Song
Ja,
dann,
ja.
wo der DJ
Genau, alles
dann
so eine Geschichte, ja.
dein Song und die Songs gehen jetzt durch die
Genau.
Decke.
Und bei Trio Durstig haben wir uns gedacht, wir machen die Witze für die Tour, da haben wir ein neues Feld, heben uns gleich von der alten Tour ein bisschen ab, haben die produziert und haben dann die Videos geschaffen und haben uns bei diesen Videos wirklich kaputt gelacht. Wir lagen flach vor Lachen und natürlich mache ich dann, Achtung, Shitstorm, nach getaner Arbeit auch gerne mal einen Sekt auf, ne? Für die geile Idee. Weil wir trinken nun mal Alkohol. Es ist nicht, dass wir sagen, wir trinken keinen. Wir trinken jetzt bewusster, weil ich alle so ein bisschen Feinfühler gemacht habe nach meiner Detox-Challenge. Aber wir sind ja nicht die, die sagen, wir trinken keinen Alkohol. Also tun wir es und belohnen uns damit mit einem Sektchen und haben da Spaß. Und haben so auch Spaß, ich sage, Trio Durstig, komm, wir haben mal gleich unseren Namen. Oha! Plötzlich haben wir überlegt, als ich in dieser Detox-Challenge war, können wir das noch machen? Trio Durstig. Also Rick nicht, ich war halt so, nee, dann kommen die wieder und sagen Alkohol und so. Und ich musste mich dann mal kurz sammeln und sagen, nee, drauf geschissen, Fine. Trio Durstig kann für alles stehen. Durstig nach Leben, durstig nach Humor, durstig nach Abenteuern, ja, durstig nach Cremant und Sekt. Aber ich lasse mir da jetzt nicht nur, weil irgendwie drei komische Eltern schreiben, die Alkoholikerin, hier die Butter von, die Wurst vom Brot nehmen. Ne? Also blieb das so. Und wir hatten den
Aber das
Namen,
ist das.
wir hatten die Reels und ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann wird es richtig gaga. Dann ziehe ich mich richtig blöd an und mache einen auf Superstar. Weil das schlummert in mir. Ich kann das. Ich gehe nur mein ganzes Leben als authentische Fine durchs Leben, aber ich kann auch eine richtige Haupttante sein.
Und das finde ich total cool, weil du, das hast du vorhin schon mal gesagt, das ist das, was ich eigentlich auch gerne meinem Kind mitgeben möchte, dieses egal, was so um dich rum passiert und was außen und wo man jetzt auch in Social Media, aber du kannst ja auch in deiner Klasse, in deiner Gruppe, in deiner Peer Group versinken, ne? Oder in einem Thema oder in einem Job, dieses einen Schritt zurückzugehen, kurz sich auf sich selber zu besinnen, dieses Lust haben oder einen normalen Bezug zu sich selber, zu seiner Person, Stärken und Schwächen und sage, ich kann immer wieder, also egal, was auch um mich rum passieren, ne, ich kann, muss aber dann auch mal alle Türen zumachen, sagen, Moment, ich muss jetzt mal kurz durchatmen, ich muss einen Schritt zurück machen, ich muss gucken, was will Eva und nicht, was wollen alle anderen und dann kann ich auch wieder, wieder eine Entscheidung treffen.
Und da ist natürlich auch wichtig, wenn man sich selbst vertraut, ne? Da habe ich auch gesagt, ey, Moment mal, ich, Fine, weiß ganz genau, worüber ich lachen kann. Und ich weiß ganz genau, was ich für ein Mensch bin. Und ich bin kein Scheißmensch. Also wird das, was ich tue, schon irgendwie okay sein für viele. Und wir haben ja schon so viel Spaß gehabt.
Und erstmal muss es ja auch für dich okay sein, ne? Also das tatsächlich, ich folge auch Instagram-Kanälen, die nicht aufgrund der Reichweite, sondern einfach, weil ich die Person sympathisch finde oder weil ich die Geschichten, also es ist mir auch völlig egal, ob das jetzt viel oder wenig ist, ja, sondern das finde ich dann einfach ein schönes Format, wo ich sage, das tut mir gut.
Aber wir fanden es ja alle toll und hatten mega Spaß. Da kann es doch nicht sein, dass wir jetzt die Einzigen sind. Und wenn es so gewesen wäre, auch egal. Und dann haben wir das,
das heißt, das Trio Durstig singt jetzt Witze und
wir haben es dann gepostet.
Menschen sind schockverliebt.
Ja, wir haben es gepostet und es ging halt komplett durch die Decke. Komplett.
Sehr schön.
So, und dann haben wir halt ganz schnell reagiert und den Song, der eh schon da war, ja, nur noch nicht richtig fertig, dann haben wir den natürlich schnell fertig produziert und genauso haben wir das mit den anstehenden Reels auch gemacht. Da gibt's welche, die sind richtig geil, da denken wir, okay, warte mal, wenn das jetzt alles so gut funktioniert, könnte schon sein, dass das geht. Da fangen wir schon mal an zu schreiben im Text, da steht das Jurist schon mal, so dass wir dann schnell reagieren können. Und das hat ja eben das Social Media mir auch beigebracht, wie ich das musikalisch benutzen kann, ne? Um irgendwie Musik zu machen in den neuen Zeiten, wie man Social Media eben benutzt, wenn man Musik macht. Und das macht super Spaß, das alles auszuprobieren. Natürlich auch in diese Rolle zu versinken von dieser Trio Durstig Pop von Frau, die aber zwischendurch natürlich immer wieder auch in dieses, ey, was mache ich hier eigentlich, abrutscht und das aber auch zeigt. Ich könnte ja auf nur die ganze Zeit Popfrau machen, aber ich finde es ja viel lustiger, zwischendrin zu zeigen, wie ich mich wegkrach.
Probier mal kurz hier aus, wie das mit der berühmten Popfrau sich so anfühlt. Ich brauche eure Hilfe.
Ja, aber erschrocken haben wir uns eigentlich alle. Rick hatte diese Superstar-Karriere. Der war Welttournee, Scooter, hier draußen alles Platin und Gold, ne? Und Sascha, mein Gitarrist, mit denen haben wir das auch schon 2006, haben wir das einmal durch, dass wir einen Hit hatten, dass wir unterwegs waren und und. Das heißt, keiner von uns dreht irgendwie durch und alle wissen ja irgendwie, wie sich's anfühlt und auch wie es dann wieder vorbei ist, wie sich das dann anfühlt. Und damit zu spielen, dieses, wenn's klappt, klappt, wenn nicht, dann klappt's halt nicht. Mhm. Hauptsache, wir waren uns eben dabei treu. Und treu auch im Sinne von, okay, warte mal kurz, ist das jetzt doof, wenn ich da als Frau rülpse ins Mikro? Und dann denke ich mir, das ist mir eigentlich völlig egal. Mhm. Weil.
Ja, und selbst wenn's nicht.
Wenn's und nicht, ob das jetzt ins Mikro
und zwar
soll,
nicht schlecht, wir können auch gut einparken. Also ich hoffe ja auch, dass wir die Witze, dass wir die Witze also, dann tatsächlich irgendwann hinter uns lassen. Ich würde gerne mit dir noch.
Ist halt keine Ahnung. Also wie das jetzt demnächst stattfinden wird, ich weiß es nicht. Wir werden da. Es läuft halt gut und tatsächlich meldete sich dann auch recht schnell die Plattenfirma und sagte, wir würden da gerne einen Remix machen, einen danceable Remix, also wo es ein bisschen abgeht. Und klar, dann kommst du nach Ischgl und denkst, wo hat man den Song, kennst du doch, der da gespielt wird? Und dann freust du dich. Und auch das habe ich 2006 schon mal erlebt mit einem Song. Aber es ist, es macht alles einfach Spaß. Aber trotzdem weiß ich natürlich, worauf es ankommt. Ich komme nach Hause, ich muss Wäsche aufhängen, ich muss Essen machen, ich muss meine Kinder in die Schule und in die Kita bringen.
Irgendwer ist nicht begeistert von deinem Vorschlag. Das erdet dann immer, wenn gerade alle begeistert waren in der Show, oder? Ja, genau.
Ja, absolut.
Finde ich auch. Ich würde mit dir noch gerne nochmal zur Herkunft und dann tatsächlich abschließend gerne nochmal auf ein Buch zu sprechen kommen, wo ich glaube ich von den 200 Formulierungen, die ich mit dem Podcast nehmen wollte, ungefähr zwei, glaube ich, also lest das Buch von Fine, ja? Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Man lacht und weint gleichzeitig. Es ist oberflächlich und tief großartig.
So viele sagen das. Und weißt du, ich wollte es gerne selber mal lesen. Ich habe es noch nicht geschafft, das Buch in die Hand zu nehmen. Weil es so emotional für mich ist, dass ich ein Buch geschrieben habe, wo das so drin steht. Ich habe natürlich geschrieben und wenn dann das zurückkommt hier, wenn dann an den Rändern steht, was ich ändern soll und so. Das heißt, ich habe es ja wirklich ein paar Mal gelesen. Aber so als Buch mich hinzusetzen und das zu lesen, habe ich richtig Angst vor, weil ich habe, ja, und meine Freunde, die mir nahestehen, die diese Geschichte miterlebt haben, die sagen, es ist so krass, das zu lesen, weil man weiß natürlich sofort, wann das wie war. Und die anderen, die mich nicht kennen, das lesen und so Dinge schreiben, ich habe ja einfach nur geschrieben, aber dass es so eine große Welle mit sich bringt, habe ich nicht gedacht.
Hast du gar nicht erwartet. Du hast so eine schöne Selbsttherapie, ne?
Hm. Ja,
ich finde genau. Auch, ich finde tatsächlich auch, also es muss ja gar nicht therapeutisch sein, aber ich nenne das oft auch so verzögerte Schlagfertigkeit. Ganz viele Menschen wünschen sich ja manchmal auch einen Witz oder eine Idee oder eine humorvolle Perspektive in der Situation, wo es ihnen nicht einfällt. Und ich finde immer dieses hinterher auch zu gucken, was wäre witzig an dieser doofen Situation gewesen, ne? Egal ob jetzt Streit oder Ärger oder Unfall oder Missgeschick, dieses hinterher zu gucken, was wäre lustig gewesen, das ist auch manchmal sehr selbstheilend oder vielleicht sogar selbsttherapeutisch. Aber um zumindest ein paar von deinen schönen, mein Papa ist halbseitig gelähmt, unsere Vater-Tochter-Beziehung dadurch auch. Also du hast geschrieben, dass so der Papa... Fragezeichen, unbedingt. Und du hast geschrieben, ich lese es dir jetzt nicht komplett vor, das machst du selber. Hast über die Vater-Tochter-Beziehung geschrieben, dass der Papa auch Superheldenkräfte hat. Und dieses Bild reicht die Superkraft jetzt nur noch für den Seniorenteller. Das hat mich auch berührt. Oder dieses 100-0 für die Tochter, ne? Was ist eigentlich von der Ehefrau übrig geblieben? Die wird nie eingewechselt, die verkümmert auf der Ersatzbank. Also es sind unglaublich viele schöne Bilder, wo man sich so, also da brauche ich gar keinen Papa, der an Krebs erkrankt, dass ich so denke, ne, was bin ich denn Mutter, was bin ich Frau, zwischendurch verkümmert die Ehefrau in mir auch, ne, weil die Mutter so präsent ist oder weil das Kind irgendwie gerade die Schule gewechselt hat oder gerade schon wieder zum 100. Elterngespräch. Ich finde, man findet sich sowohl, wenn man selber ähnliche Schicksale in der Familie hat, wieder, aber auch so dieses immer wieder leicht drauf gucken, auf was uns alle, also so, ich finde, da finden wir uns ja alle wieder, ja, dass man im Leben so Herausforderungen hat und
ja, und das Visier offen zu tragen, weil klar, man ist dann anfällig für Angriff, ne? Aber ich, seitdem ich aktiv zu meinen Fehlern irgendwie stehe, ne, lebt sich's auch nochmal leichter. Früher wollte man das vielleicht mehr vertuschen oder so, ne? Aber heutzutage weiß ich, ich bin naiv, ich bin manchmal ein bisschen drüber, ich bin dies, das, jenes, ich bin totaler Finanzchaot und, und. Und wenn Leute mich dann, wenn die mir dann mit sowas kommen, dann bin ich ja eigentlich wie geschützt, weil ich das mittlerweile weiß. Ne? Und dass ich dann eben in dem Moment eine irgendwie schwierige oder schlechte Ehefrau war, das weiß ich. Und dann denke ich mir, so habe ich es auch geschrieben, es war eben auch nicht mein Mann, der mich zu 150% in dem Moment brauchte. Es war mein Vater, der mich brauchte. Und wer mir daraus einen Strick drehen würde, dass ich das dann nicht sein darf, hätte in meinem Leben nichts verloren. Klingt jetzt hart, aber ich finde, es ist auch ein ziemliches Ding, das so formulieren zu können, weil das sind meine Prinzipien.
Unbedingt. Und ich finde ja auch phasenweise, also auch als Paar zu erkennen, also das ist für mich zum Beispiel auch so eine Tendenz, wo ich sage, ich finde es eine völlige Überforderung von Menschen, dass sie Familie gründen, Kinder kriegen, gleichzeitig ganz sportlich sind, tolle Karrierefrauen, tolle Karrieremänner, gleichzeitig Eltern versorgen, wo ich sage, dieses phasenweise mit meinem Mann auch so, ne, es braucht nur so ein Kopfnicken, dass wir von der Woche durch sind, ohne dass wir jetzt tatsächlich besonders tolle Eheleute oder Partner oder besonders sexy sind oder sagen, eigentlich wäre es schön, jetzt auch noch auszugehen, aber der Aufwand zu betreiben für jemanden, der das Kind betreut und dann wegzugehen, ist manchmal größer als die Stunde Genuss, die man, also so dieses phasenweise auch anzuerkennen, dass die Brené Brown hat mal gesagt, in Beziehungen sind wir eigentlich nie 50-50. Das fand ich eine ganz Kraftvolles, ne? Sondern dieses, je nachdem auch was für eine Lebensphase ist, ist man halt dann 70-30. Ja? Also ich nehme deine 70, du nimmst meine 30 im Sinne von Partnerschaft. Ne? Und wenn beide nur 20% haben, dann muss man langsam reden. Also auch on the longer run, ne? Wenn ihr deinen Papa zu Hause gepflegt habt und dann irgendwann auch feststellt, wenn Kinder kommen, ne? Wenn ihr eine Familie gründet. Genau. Diese Anforderung auf allen Ebenen, dann auch wieder zu sagen, wo bin ich jetzt? Bin ich bei 70%? Bin ich bei 30% und was macht der Rest der Familie? Ja, also auch.
Ja, es ist eben wirklich auch, das ist so jetzt gerade momentan meine Herausforderung. Auch das ist so auch der Gedanke, mit dem ich spiele, vielleicht nochmal in Sachen Buch nachzudenken. Diese meine Hilflosigkeit, ich nenne es so, in Sachen Erziehung. Weil mein Vater kann sich nicht mehr äußern, meine Mutter gibt es nicht. Wie oft haben die sich aber Rat bei ihren Eltern und Schwiegereltern geholt? Oder wie überhaupt waren die Schwiegereltern, also meine Großeltern, Verbündete meiner Person und meiner Bedürfnisse, wenn es zu Hause mal gekracht hat? Und dadurch, dass ja Oma, Opa auch bei uns mehr oder weniger wegfällt, ist da so ein Ding, das habe ich mir immer anders gewünscht, weil ich fand unsere Familie schon toll. Sicherlich glorifiziere ich im Nachhinein, weil ich nicht immer das Update habe, ne? Meine Eltern existieren ja so nicht mehr. Vielleicht würden sie mir tierisch aufs Schwein gehen, weil sie sich ständig einmischen. Wenn ich sehe, dass sich
Oder
Eltern
jeden
irgendwo
Tag
an.
anrufen.
Ja, wenn ich sehe, dass Eltern irgendwo sich einmischen und Freunde von mir darauf komisch reagieren, denke ich, oh, was würde ich mir wünschen, dass mich einer
Das
anruft und
dann
mir irgendwelche blöden Sachen erzählt. Das ist sicher normal, aber dieses Zurückholen in Fine, du warst auch so oder früher war das so und so, das Einordnen von Dingen, das fehlt mir schrecklich. Und das ist heutzutage meine Herausforderung, meine Kinder in Zeiten dieser bedürfnisorientierten Erziehung wahrzunehmen, die zu sehen und aber auch wiederum kein Feedback zu haben, weil meine Erziehung im Osten eine ganz andere war. Die war, wie ich jetzt immer höre, weniger bedürfnisorientiert, obwohl es mir an nichts gefehlt hat. Und ich immer schon gut damit leben konnte, wenn Mama mal gesagt hat, du machst das jetzt, weil ich das sage. Ne? Und ich damit dann, okay, zufrieden war, weil ja, die ist älter, meine Mutter, die hat ja recht. Und heute musste es ausdiskutieren, heute musste das ganz anders machen. Das ist für mich ein völlig neues Feld. Das ist momentan meine Riesenherausforderung, wo ich auch nicht viel Humor habe, ja. Also wo ich auch manchmal
Man
am
selber
Verzweifeln bin
an
und
Grenzen kommt, ja.
genau, und deswegen bin ich aber nicht damit auf Instagram, weil ich empfinde mein Profil und meine Rolle auch nicht als, ich gebe all meine Sachen preis, mit denen ich struggle, sondern ich habe Witze erzählt und Leute haben irgendwann mal nachgefragt, woher kommt dieser Frohsinn? Das habe ich erzählt. Aber natürlich habe ich genug Sachen auch, wo ich nicht mehr lachen kann, wo ich denke, mein Gott, wie mache ich das dann? Und da kommt bei mir eher noch das Problem, ich bin ein positiver Mensch und wenn mich das mir zu sehr ins Struggeln bringt, dann kann ich manchmal gar nicht so meine Witzchen machen. Und dann mache ich die auch nicht, weil ich dem Moment Platz gebe, dass es eben mal nicht so ist.
Oder das, also ich finde, selbst wenn man die Fähigkeit hat, oder das macht, ne, wie du es beruflich machst oder ich es auch hauptberuflich mache, dass man natürlich trotzdem genauso an Grenzen kommt, erschöpft ist. Manchmal habe ich auch mit einer Gruppe total intensiv gearbeitet und es war total schön, total leicht und dann komme ich nach Hause und bin total erschöpft, ja, oder bin hab zu viele Shows in der Woche gleichzeitig und wir rocken das zusammen, aber mein Mann kann mich auch so erschöpft aushalten, ja. Wir hatten letztens die Situation und ich finde dieses sich immer wieder einladen dürfen wichtiger als diese überhohe, ne, du bist also beruflich eine unterhaltsame Person, du musst es also, das erlebe ich manchmal bei Comedians, so dieses 24-7, also auch wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, musst du immer die Unterhaltsame sein, auch in deiner Familie musst du immer die Unterhaltsame sein, das finde ich ja einen ganz gefährlichen Magneten. Kam letztens aus einem Workshop, war erschöpft und mein Mann hatte irgendwie 17 Nachrichten geschrieben und ich sagte, ich muss erstmal nach Hause kommen, mich zuckern, ich kann dann wieder alles klären. Und dann kam ich nach Hause und er hatte so ein Schokobrötchen an die Tür gehängt, draußen. Und schrieb nur einen Zettel, erst essen, dann reinkommen. Und das war total süß und ich musste schmunzeln. Und das sind also natürlich knallt es bei uns und es geht auch hoch her, ne? Und eher so italienische Leidenschaft. Und natürlich werden auch irgendwie Türen geknallt. Und ich dachte nicht, ich habe schon mit so schwierigen Leuten im Leben gearbeitet und war dann sehr fasziniert, dass mich ein zweijähriger Junge, so also so zur Weißglut bringen kann, weil wir das gerade nicht verhandeln und ich es auch nicht dominant durchgesetzt. Und also so, ich lerne
Das
da ganz
muss
viel, ja, ich
ich
finde es eine
auch.
große Herausforderung, auch viel zu Humor, der zu spät ist und trotzdem schön auch sich manchmal so im Delay dazu einzuladen, zu gucken, was war da komisch, was war da seltsam, was ist da eine komische Perspektive drauf, ja.
Familie bietet ja auch viel Platz für Humor. Wir sitzen letztens im Auto, lange Strecke, ab in Urlaub, spielen so ein Spiel. Jeder denkt sich ein Tier aus mit E.
Mit E hoffentlich, da fallen ja mehr Witze an. Mit E, oh Gott.
Ja, mit Ä. Also Ruby sagt, mein Tier fängt mit Ä an. Und Leo schreit, Äsel. Ich fand's so witzig. Und Ruby sagt, nein, nicht Äsel. Ameise. Und plötzlich hat die alles so, das irgendwie wie eh, aber mit ich habe mich weggeschmissen. Mhm. Und dann sagt, alle kamen nicht drauf. Und dann sagt, na Robi, jetzt sag doch mal welches. Ja, ganz einfach, Erdmännchen. Das war ja auch nicht mit Ä, sondern mit E.
Und Elefant.
Ja, und das,
Ingenieur.
Und das war für die, das ist der Humor, den ich liebe, ne? Und der so einfach zum Wegkrachen ist. Und deswegen, jeder gute Hit basiert ja auch auf einem Kinderlied, ne? Also einfach, geht sofort rein, man will immer wieder singen und so weiter und so fort. Und was du auch gesagt hast mit den, wenn man so einen Job hat oder so ein humorvoller, unterhaltsamer Mensch ist, dann erwarten ja ganz viele von einem, toll, dass du auf die Party kommst, ich habe dich neben die und die gesetzt, da kannst du dich mal ein bisschen auflockern. Und ich denke dann so, nein.
Ich wollte eigentlich selber aufgelockert werden, ich wollte selber unterhalten werden.
Ja, genau. Und dann merke ich halt wirklich, ich besinne mich auf meine Handvoll Freunde, die das überhaupt nicht von mir erwarten, ne? Die im Gegenteil mich sehr unterhalten und hab eher so, ich gehe nicht mehr auf neue Partys oder ich lerne nicht mehr viel neue Leute kennen, weil das für mich anstrengend ist. Ne? Also, weil alle von mir eigentlich erwarten, jetzt hau doch mal einen raus oder mach doch mal dies, mach mal jenes. Ich bin ganz glücklich in meinem Kreis, den ich da habe und den weite ich auch nicht mehr groß rechts und links aus. Im Gegenteil, ich meide sogar, klingt total bescheuert, weil ich wirklich kommunikativer Mensch bin, ich gehe gerne aus und so, aber ich meide manchmal auch mit Absicht Partys und gehe dann eher nicht hin und liebe kleine Abende mit Leuten, die ich lange kenne und oder gehe auch mal eher, ne? Und bin da und hallo, und dann gehe ich auch mal eher. Und kassiere dann eher mal so dieses, ach, die ist ja gar nicht so, wie ich dachte, so, ne? Also eher ruhig und das ist schon interessant. Wenn man mich anknipst, bin ich wirklich Entertainer vom Herrn. Aber ich bin so gerne auch einfach.
Ich finde es auch. Also ich kann auch tatsächlich mit der Abwesenheit von Humor, also nur weil ich weiß tatsächlich, wie es funktioniert, wie ich Menschen einlade, wie ich Menschen in die Leichtigkeit bringe, kann ich trotzdem auch mit der Abwesenheit. Und ich sage zum Beispiel auch, ne, wenn ich abends zum Kind sage, so, du gehst jetzt ins Bett und es funktioniert, also warum soll ich das jetzt noch humorvoll verpacken? Ne? So, ich finde, ich habe viel Lust, mich auch mit Humor therapeutisch zu beschäftigen. Ne? Wie hilft der Leuten aus einer Problemfixierung? Ja. Wie tröstet der, so wie du auch in deinem Buch beschrieben hast, ne? als Mittel mit schwierigen Situationen umzugehen, auch wenn es dir 13 Stunden zu spät erst einfällt. Ich kann aber auch mit der Abwesenheit von Humor total gut leben.
Meine Tochter meinte letztens, Mama, das hast du nicht zu sagen, du bist ja nicht der Chef. Ich sag, richtig, ich bin Gott. Nein.
Glaub nicht, der Chef.
Gott ist im Himmel. Ich sag so, ja, hast du den schon mal gesehen? Weißt du, wie der aussieht?
Er hat sich durch mich personifiziert. Ich will es dir nur mal erzählen. Du bist ursprünglich in Halle-Saale aufgewachsen und ich komme aus Bitterfeld-Wolfen. Also ich starte und lande aus Leipzig. Es war auch spannend, wenn man vor 30 Jahren gesagt hat, man kommt aus Leipzig, haben Leute gesagt, so was? Und heute, also so das Image von Städten kann sich ja, oder von Regionen kann sich ja auch verändern. Das von Leipzig hat sich in den letzten 20 Jahren total, ne? Oh cool, Leipzig, schön. Jetzt ist es bei Halle Bitterfeld, bei Halle, ne, da sind die Dummen nicht alle und in Bitterfeld, sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bitterfeld, das ist so. Und ich würde gern noch mal wissen, wie du das machst. Und man ist ja total charmant, auch ein bisschen an deinem Dialekt, ne? Auch wenn man mich ein bisschen sprechen hört, man hört es so ein bisschen am Dialekt. Und ich sage immer, es ist wichtig, ich komme aus Sachsen-Anhalt, ja, da gibt es sympathische, intelligente Menschen. Mir ist es nur wichtig, das eben auch mal zu sagen. Und ich habe dann so Witze gekriegt, also kriege ich inzwischen auch nicht mehr, ne? Aber so vor 20 Jahren haben Leute schon auch gesagt, ach Mensch, Bitterfeld, gibt es da eigentlich schon elektrischen Strom? Ja, dann habe ich immer gesagt, elektrischer Strom wäre total schön, aber wir wohnen da ja noch in Höhlen. Ja, also da gibt es auch noch, also so diese, ich kann mich gut durch den Kakao ziehen, aber für mich ist so, meine Frage ist so, wo ist dein Kotzpunkt? Für mich ist so ein Punkt, so diese Auswertung nach der Wahl, ne? Warum wählt der Osten rechts, warum wählt Sachsen rechts, was ist eigentlich mit Sachsen-Anhalt falsch? Also dieses, wenn es so ganz pauschal wird und ich dann merke, also so übertrieben gesprochen passiert nicht, dass alle im Raum sozusagen sich witzig machen über Bitterfeld oder über die Ossis und ich bin der einzige Ossi und die einzige, die aus Bitterfeld kommt, passiert so nicht. Aber das ist so, wo ich denke, okay, also wenn schon alle eine Region beschämen, warum soll ich es dann auch tun, dass ich dann immer sage, ah, da sind auch nur Nobelpreisträger, ne? Da war schon Gleichberechtigung, da haben alle Frauen in meiner Elterngeneration sind Chemikerinnen, Fotografinnen, Maschinenbauerinnen, also ich weiß gar nicht, was das soll, dass ich so merke, ich gehe in so einen Schutzmechanismus und sage, was für eine schöne, bodenständige, herzliche Region, ja, weil es mir dann manchmal zu viel, also wo ist so dein Kotzpunkt, dass du sagst, du kannst dich da schon gut auf die Schippe nehmen, aber irgendwann hast du da auch den Hals voll?
Den gibt es tatsächlich nicht, den Kotzpunkt. Ich habe ja lange Kabel 1, Abenteuerleben täglich moderiert und natürlich auch erstmal sofort festgestellt, ist ja witzig, alle Ossis sitzen hier immer irgendwie im Foyer und machen einen Einlass. Wieso ist ja eigentlich kein Ossi? Wieso gibt es denn ja keine ostdeutsche Moderator? Ne? Solche Sachen. Ich bin ja ein Kind des MDR, also Mitteldeutschen Rundfunk eigentlich gewesen. Da war das ja irgendwie normal. Da hat man höchstens mal nicht verstanden, wieso jetzt diese Frau, die ja in Brandenburg in Berlin bekannt ist, nun auch noch beim MDR moderiert. Oder umgedreht, ja. Aber tatsächlich gibt es bei mir eigentlich kein Kotzpunkt, weil ich habe mich, als mein Vater krank wurde, genau in der Zeit sehr intensiv mit dem Mauerfall, also mit der DDR beschäftigt, weil ich daraus einen Film machen wollte. Und mein Vater sollte tatsächlich auf Kuba unser Produktionsfahrer sein. Deswegen, der hat noch im Krankenhaus gesagt, als er ins Krankenhaus gefahren ist, wir müssen uns beeilen, weil ich fliege mit meiner Tochter nach Kuba. Also wir waren schon beim Amt mit Visa und allem. Ne? Und mein Vater ist eher jemand, der die Wende als jemand erfahren hat, wo danach der komplette Wirtschaftszweig, also seine ganze Sache wurde platt gemacht. Und meine Mutter hat Karriere gemacht. Also im Rollenmodell schon mal andersrum. Ne? Der Vater hat die Familie zu ernähren und nicht zu heulen. Geht krachen, arbeitslos. Und die Mutti macht hier große Karriere in der Bank und so weiter und so fort. Und na klar, neigt man dann auch manchmal dazu, vielleicht zu sagen, früher war alles besser. Mein Vater war ja auch Musiker und hat sich zum Beispiel nicht daran gestört, dass er den Osten jetzt so nicht verlassen kann. Der hat dann eben den Osten befahren, um Musik zu machen und hat nicht ständig geguckt, dass er irgendwie in den Westen kommt. Ich habe also irgendwie gemerkt, dass das bei uns zu Hause trotzdem noch ein Riesenthema war, diese Wende. Und bin sehr intensiv mit meinem Vater ins Gespräch gegangen für diese Recherche, für diesen Film. Mein Papa war immer eher so ein bisschen nicht zurückgewandt, überhaupt nicht, aber der fand Dinge schön und gut, so wie sie waren und ich entdecke auch an mir diese Muster. Meine Mutter wollte immer voran und wollte immer erleben und wollte nach Bayern, nicht nach Spanien, die wollte nach Bayern nach der Wende. Und ich habe meinen Vater erlebt als jemanden, der das scheiße fand, wenn man einen Jammerlappen, ne, Jammerossi oder sowas, ne? Und ich dachte immer, ja, dann hör doch aber auch oft zu jammern. Also dann, es gibt doch auch vieles, wo du rummeckerst und so. Und ich habe irgendwann in meiner Generation gemerkt, da ist es gar nicht mehr so ein Thema. Auch noch, man hat auch mich mal bemängelt, ne? Ich habe jetzt Hunger auf ein richtig schönes Steak. Das ist kein Steak, das ist ein Steak. Ja, dann ist es halt ein Steak, so ja, ein Stückchen Fleisch. Und das so aufzufangen, war dann eben wieder humorvoll. Ich habe da auch beim Sender, also natürlich haben die Leute mit ihrem bayerischen Dialekt dann erstmal schön mich nachgemacht. Frei, kommst du mal vor die Kamera, bist jetzt dran, kleine Mädchen. Und dann dachte ich mir, na, Alter, du denkst, wir reden so? Na, das ist ja witzig. Aber das hat mich nie
in Sachsen halt schon mal gar nicht.
Ja, ja, das hat mich nie getroffen, überhaupt nicht. Mich, also wirklich, das lässt mich total, total kalt, weil ich auch weiß, am Ende des Tages, wenn es jemand tatsächlich ernst meint, sowas ist es, wie was ich vorhin meinte mit den Kommentaren, gar nicht meiner Aufmerksamkeit wert. Ja, also wer wirklich glaubt, sich über Dialekte lustig zu machen, daraufhin aufs Menschliche zu schließen, hat ja sowieso jetzt nur von der Wand bis zur Tapete gedacht, bekanntlich nicht sehr weit. Und auch solche Sachen wie du meinst zum Beispiel, warum wählt der Osten die AfD? Warum dies, das, jenes? Mein Mann ist ja Hamburger. Und das ging ja irgendwann mal los, dass man vor einigen Jahren mit Pegida. Und dass man so dachte, was ist denn da jetzt los? Und dann fragte mich mein Mann auch, was ist denn da jetzt los in Dresden und so? So eine schöne Stadt. Und ich sage, naja.
Ja, was ist denn da jetzt los in Dortmund? Also das, ja, aber das, aber ich wollte jetzt Jahren so, schon, wollte ich, ja? Genau.
Und dann habe ich so gemeint, du kannst doch jetzt nicht, dieses schöne Elbflorenz, kannst du doch jetzt nicht so, ne? Nur weil da jetzt hier Pegida stattfindet.
So braun machen.
Ja, aber weißt du, dass ich gucke auf die Vergangenheit, was jetzt groß klingt, und damit meine ich eigentlich nur die letzten 5 Jahre, intensiv gerade. Und es gab, vielleicht macht das auch meine Zeit, ich war ja auch lange Radioreporterin, draußen, mit einem Mikro, ungefiltert. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Menschen dir nur was erzählen, wenn sie meinen, dass man sie versteht, dass man denen zuhört, dass man hinterfragt, an der Meinung interessiert ist. Und irgendwann gab es bei uns die Zeit, da wusstest du ja nicht mehr, bin ich jetzt, ja gut, Klimakrise, habe ich verstanden. Okay, wenn ich mich jetzt nicht dazu äußere, bin ich automatisch dagegen. Wenn ich, es gab ja mal eine Zeit lang, kannst du dich bestimmt erinnern, wenn sich Leute zum äußern sollten, zum Rechtsextremismus, dann haben die immer gesagt, ich bin nicht rechts, aber. Ich bin kein Nazi, aber. Kannst du dich erinnern? Zwei Stunden, das ist gar nicht so lange her, zwei Jahre her. Ich bin nicht rechts, aber, ich bin kein Nazi, aber. Und dann wurde daraus gemacht, sobald das gesagt wird, ist man's ja. Weil man sagt das ja und will sich nur davon schützen und gleich wegmachen. Und das war so laut. Und ich habe in meiner Zeit, gerade beim Gespräch mit Menschen in Berlin, ich habe lange in Berlin gelebt, mit einem Mikrofon, gemerkt, Menschen brauchen erstmal, wenn man die was fragt, ich war für Umfragen, für auch amüsante Umfragen zuständig, muss man denen mal Zeit geben, sich mal kurz zu sammeln, die Frage noch mal kurz zu verstehen, und denen muss man auch erlauben können, vielleicht mal 3, 4, 5 komische, bis man sich dann hat. Und das hat man irgendwann nicht mehr erlaubt, dass man erstmal seine Meinung bilden darf. Also man hat irgendwann erwartet, man sagt was und das ist sofort ein Standing. Und da habe ich mal zu meinem Mann und überhaupt zu meinen Leuten gesagt, das ist gerade schwierig, weil wir bewegen uns gerade in eine Zeit, wo man sich nicht mehr traut, etwas zu sagen, weil man Angst davor hat, das Falsche zu sagen und dann einen Shitstorm kriegt.
Falsch interpretiert.
Genau.
Ich habe in dem.
Und deswegen, ich bin sehr großer Freund von. Als Corona war, hatte ich auch Corona-Leugner in meiner Bubble, ne? Und ich habe mir das angehört. Ich habe versucht nachzuvollziehen, wie diejenigen auf diese Gedanken gekommen sind. Das sind jahrelange Freunde von mir. Und weil die jetzt so einen Gedanken haben, werde ich die nicht über den Jordan jagen und hau ab, das ist nicht meine Meinung. Dann will ich wissen, warum denkst du das? Was bringt dich dazu? Dann will ich mich darüber unterhalten. Zum Glück wussten die auch immer, wann vorbei ist. Und haben genauso mich akzeptiert, dass ich das nicht so empfinde oder dass ich das anders sehe. Aber ich bin ganz großer Fan von ausreden lassen und also wirklich dahinter kommen, warum derjenige das denkt. Und wir haben irgendwann angefangen, zu schnell zu urteilen, Menschen nicht ausreden zu lassen. Das hat gemacht, dass man manchmal gar nicht mehr reden will, dass man, ich sage nicht mehr, wenn so ein Mikrofon kommt. Ne? Und beim Ossi klingt eben so ein, ich sage nicht mehr hier, anders, als wenn dann eben jemand sagt, ich möchte mich
da. Naja, und was ich finde, also dieses, ich frage mich manchmal, warum es so, es ist ja gar nicht so schwer, mit so positiven Klischees zu arbeiten, ja, also dass ich, wenn ich nach Hamburg komme und denke ich an schöne Sachen, ne, wenn ich nach München komme, denke ich an schöne Sachen, es gibt dann die Sächsische Schweiz oder es gibt die Fränkische Schweiz, also so, es wird bei Sehenswürdigkeiten technisch wird arbeitet man mit so vielen positiven Klischees, man freut sich auf Barcelona, obwohl man noch nie da war, wo ich denke, als Stilmittel im Humor, also gerade auch in so stürmischen Zeiten, Humor zu benutzen, der aufwertet oder der etwas, der ein positives Klischee benutzen darf. Das ist so das, was ich habe in dem Corona-Jahr auch oft zu meinen Eltern gesagt, dass eigentlich die Menschen in meiner Elterngeneration in der Wende ja eine totale Herausforderung hatten, auch mit Veränderungen umzugehen. Also dass eigentlich auch der Osten total prädestiniert ist mit dem Corona-Jahr. Gut, also ohne, in unseren Generationen wird ja auch nicht mehr so zwischen Ost und West entschieden, in den jüngeren Generationen noch viel weniger, was ich ja auch total positiv finde für, das hebt uns ja auch nicht mehr so an, aber ich habe zu meinem Vater immer gesagt, du bist nach der Wende in die erstbeste Partei eingetreten, bist Ortsbürgermeister geworden, du hast die Straßen alle saniert, du hast ein Dorffest ins Leben gerufen, du hattest keine Ahnung, was diese Partei ausmacht, ja, du kamst auch aus einem anderen Parteisystem, du hattest einen Umbruch, ja, auch meine Mutter war auch beruflich sehr erfolgreich nach der Wende, mein Vater hat sehr gehadert, der kam aus einem System, wo er eine Führungskraft für, wo er einen ganzen Investbau neu gebaut hat, diese Firma ist auch komplett einfach eingestampft worden, aber dieses, was ist eigentlich so schwer daran zu sagen, was ist denn so Superhelden, was ist das Schöne in Halle, ja, was ist das Besondere an Herrn Händel, was ist das Besondere an der Universität, an den Menschen dort, an dem Menschenschlag, dieses sympathische, bodenständige. Bei uns im Dorf haben sie, wurde eine Turnhalle gebaut, nur aufgrund von Ehrenamt. Also Menschen haben in ihrer Freizeit, da haben gesagt, der Ort hat keine Turnhalle, gut, dann bauen wir eine. Wo ich sage, dieses dieses positive Klischee. Ich habe mich zum Beispiel total amüsiert und fand es, habe es sehr gefeiert, als die Stadt Bielefeld, die ja diesen, ne, Bielefeld gibt es dann ja nicht, haha, also ist auch so ein Witz, ne? Diese Beschämung, die gibt es ja auch nicht nur im Osten, aber das ist das, was du vorhin sagtest, dass manchmal Menschen nicht mehr so Lust haben auf Humor, der nur, also Bielefeld gibt es ja gar nicht, es kann kein Bielefelder mehr hören. Und die haben 2019 zum Beispiel 1 Million Euro an denjenigen, also haben quasi 1 Million Euro an denjenigen versprochen, der beweisen kann, dass es Bielefeld nicht gibt. Das war eine großartige Aktion 2019. Die Millionen wollten sie natürlich nicht auszahlen, aber es gab irgendwie tausende von Einsendungen von Leuten, auch 200 Expats aus dem In- und Ausland, die dann sozusagen Monologe, wissenschaftliche Herleitungen gemacht haben, warum es Bielefeld nicht gibt. Und also tolle Aktion, macht auch Lust, sich juristisch damit zu beschäftigen, wenn jemand das wirklich auch nachweisen konnte. Wie verhindert man dann, dass der, ne, der muss dann nach Bielefeld kommen und beweist dann, dass er da ist. Aber ich fand das für den Selbstwert der Bielefelder, also auch über diesen Humor, ja, mit der sächsischen Sprache oder auch mit dem Sachsen, sozusagen den Witz über den Sachsen-Anhaltiner, also dieses, neben diesem Beschämenden, wo du sagst, du hast keine Schmerzgrenze, ich sagte, da habe ich irgendwann einen Pudding offen, ja, finde ich auch zwei spannende Perspektiven, aber wo ich mich frage, es ist doch gar nicht so schwer, einfach auch positiv übertrieben bei einer Region was zuzuschreiben, wo man sagt, cool, ja, ne, ich bin ja, erstmal ja, neugierig, wer du bist als Mensch, wo du herkommst, deine Herkunft.
Genau, also ja, vielleicht, weil ich das einfach so bin, ne? Interessiert mich es gar nicht, wenn da jemand jetzt wenn nicht das so, jemand deswegen versehentlich so macht. Zum Beispiel, ich habe mal einen Witz gemacht, Schwäbisch. So ja, das, da ging es um Schwäbisch. Der Witz war, unterhalten sich zwei Touris, offensichtlich kriegen wir nicht mehr zusammen, Sachse und ein Schwabe, stehen vorm Eiffelturm. Na, aus was ist denn der nu? Aus Gusseiser. Was? Und das hält? Und das Ding ist, boah, das ging, also der Witz ging durch die Decke, aber auch kommentartechnisch natürlich Schwaben ohne Ende. Wir sagen nicht Guscheise, auf keinen Fall und. Und da habe ich mal recherchiert und da hat sich mal einer erklärt von den Schwaben. Es gab wohl mal irgendeinen Bürgermeister oder was, der hatte so einen SCH-Fehler und der hat eben Guscheise gesagt und das sagt der Schwabe aber nicht so. Nun kam der Tag, dass wir in Stuttgart einen Gig hatten.
Und jemand sagte, Guscheise.
Ich habe das genossen. Ich habe diese Show begonnen mit natürlich erstmal einer astreinen Entschuldigung und zwar auf feinstem Schwäbisch. Ich habe mir das übersetzen lassen, so, ne? Und hab dann
übersetzen ist schön.
Ja, ja, ich habe gesagt, was ich wusste, was ich sagen wollte. Ich habe einen Follower, der da hart kritisiert hat, gesagt, du, pass auf, hast bestimmt recht, kannst du mir das übersetzen ins Schwäbisch. Und das finde ich auch geil, dass der sich dann sagt, scheiße, jetzt schreibt die mir, jetzt habe ich die so, ich sage, los, jetzt übersetz mir das mal. Und hat er gemacht und dann habe ich die Show angefangen so und habe mir natürlich im Publikum dann mehr und mehr von diesen Sachen so geholt, ja, also von solchen Tipps und wie man es ausspricht. Ja, und dann habe ich noch einen krassen Fehler gemacht, da ging es um die Kettensäge, die ist doch dann von Gardena. Und alle, was, nein, von Stiel. Ich so, hä? Ich muss, ja, weil es da irgendwie ein schwäbisches Unternehmen ist und so.
Kein Produkt.
Es ist doch total natürlich, dass ich nicht weiß, wie das auf Schwäbisch ausgesprochen wird, weil ich nicht aus dem Schwabenländle komme und dass ich auch bloß dumm daher quatsche, wenn es um deren Dialekt geht, weil es ganz viele tun, ja. Und welcher Schwabe sich davon eben angegriffen fühlen möchte, dann ist das so. Und der Schwabe, der darüber lacht und sagt, naja, komm, dein Sachsen, ja, der trifft mich halt. Mit dem bin ich da fein. Und klar, wenn jetzt immer wieder einer, wenn jetzt jemand sagt, der jünger ist als ich, hier mit diesem Witz da, mit der Gurke und der Banane, ne, das waren doch eure Bananen, dann denke ich, ja, Alter, du kommst auch aus dem Tertiär, wa? Weil ich habe schon Banane gehabt, aber das ist sowas, das ich habe da wirklich eine extreme.
Zieht gut an dir vorbei.
Ja, absolut, weil jeder.
Und ist ja auch schön, weil es dann nicht mehr greift, ne? Ich denke, das ist dann, wenn Humor gar nicht mehr so greift, dann, ich finde, das ist auch.
Aber ich verstehe einfach aus historischer Sicht, weil ich im Osten groß geworden bin und auch in den auch Westpakete aufgemacht habe, auch in den Intershop gegangen bin, meine Eltern und Großeltern habe reden hören und ich war schon ein bisschen, wir waren schon, ne, mein Opa war in der Partei, wir waren schon nicht irgendwie, wir hatten schon Privilegien auch, ne? Aber ich weiß, und das ist mir in dieser Recherche aufgefallen, ja, da habe ich den Film nie gemacht, dass ganz viele ostdeutsche Menschen nach der Wende, nach dem Mauerfall, einfach enttäuscht waren, dass es alles gar nicht so golden ist, wie sie es jahrelang dachten. Und aus dieser Enttäuschung heraus sind Dinge passiert. Und das nahm dann seinen Lauf. Und ja, man sieht ja auch so ein bisschen, dass das die Generation mich, also ist, die das aktiv mitgemacht hat.
Total.
Und ich sage mir immer bei meinem Vater zum Beispiel, das musst du erstmal wegstecken, dass du aufwächst in einem System, was dann stürzt, wo alle sagen, das war falsch, jetzt bitte so. Und zwar im Erwachsenenalter, also nicht.
Und ich meine, genau, mit 40 oder 50, ne? Und das ist ja das, was wir jetzt, wenn wir sagen, wir wissen noch gar nicht, wohin sich die künstliche Intelligenz entwickelt, ne? Es werden 700 Berufe wegfallen, es werden 700 neue Berufe dazukommen. Und also für mich ist da tatsächlich auch, sind meine Eltern eher ein Vorbild, dass ich sage, die hatten eine extreme Umbruchssituation. Und ich finde, dass sie sich da auch mit ein bisschen Unwissenheit, auch ein bisschen Naivität. Mein Vater hatte, glaube ich, bis 45 nie eine Bewerbung geschrieben und sich dann auch zu bewerben, mehr zu sehen. Und trotzdem hat er sich so reingestürzt in auch Kommunalpolitik, in Aktivität, was gestalten zu wollen, wo ich denke, das können wir eigentlich jetzt für uns auch nehmen, ja, auch für die jüngeren Generationen zu sagen, dann stürzen wir uns doch mal rein und gucken, wie wir es mitgestalten.
Aber das ist auch wieder Resilienz ein Stück weit. Zu sagen, okay, das ist jetzt weg, das System, aber ich mache jetzt so, ich drücke mir das drauf. Du hast immer, und das sage ich ja immer so, ne, das, was so schnell mal verglichen wird mit dir, scheint ja ständig die Sonne aus dem Arsch. Du hast doch eigentlich jeden Morgen erstmal per se, und da haben wir ja Glück hier in Deutschland, dass du einen guten Tag haben kannst. Egal welche Umstände. Der Tag legt dir immer zwei Möglichkeiten parat. Immer. Nur was du daraus machst, das ist Sache von Erziehung im Kindesalter. Das ist innere Einstellung. Das ist, wie möchte man selber sein? Wie möchte man irgendwie einen Tag? Dieses Positivsein. Ich weiß, dass ich das habe, weil ich das Glück hatte, tolle Eltern zu haben, die mich haben machen lassen und. Das versuche ich auch weiterzugeben, ja. Aber erstmal wachst du nicht morgens auf und es ist ein Scheißtag. Der Tag ist erstmal da. So, und dann kannst du entscheiden. Ich stelle mir nicht jeden Morgen die Frage, was habe ich heute für einen Tag? Ich stehe einfach auf und gucke, was passiert. Aber am Ende des Tages bist du eigentlich für den Tag verantwortlich, so wie der für dich läuft. Zumindest.
Genau, und hier geht's drum.
Und wir haben momentan. Weißt du, wir müssen nicht fliehen. Wir müssen nicht, wir sind keinem Krieg ausgesetzt. Was, also eigentlich, ne?
Ja. Na, und trotzdem gibt es natürlich auch, wo ich sage, manchmal ist es auch handwerklich schwierig. Also, nee, für mich geht es gar nicht schwierig im Sinne von, manchmal ist es auch handwerklich ganz einfach, wenn Menschen, ich erlebe zum Beispiel Menschen als unterschiedlich humorvoll, ne, oder als unterschiedlich fähig, Dingen auch was Positives abgewinnen zu können, wo ich sage, das finde ich auch per se nicht schlimm, sondern mich interessiert eher, was sind so ganz kleine Stellschrauben, ja, also für jemanden, für den das so von alleine funktioniert, finde ich das total großartig und für mich ist, wie kann ich ein Missgeschick umdeuten, also jemand, der sagt, ich hätte eigentlich gerne eine Portion mehr Humor, ich würde eigentlich gerne eine Portion zuversichtlicher sein, ich möchte gerne auch Sachen anders interpretieren können. Was gibt es denn so für kleine Treppenstufen? Und das ist ja auch eher die Aufgabe von Coaching und Training und auch von Erwachsenenbildung. Aber tatsächlich habe ich das auch schon oft bei Konzerten gedacht oder bei Musik. Ich war letzte Woche singen gemeinsam, das hatte ich ja kurz erzählt, und habe bei drei Liedern total geweint, ja. Und bei anderen Liedern ist was ganz Zuversichtliches. Also wo ich sage, das macht ja auch Musik, das macht auch ein gemeinsamer Abend. Aber so kleine Schritte zu haben, wenn mir das vielleicht schwerer fällt, um auch zu sagen, komme zu einer Zuversichtlichkeit, ne? Oder ich kann auch mit einem schweren Gedankengang, mit einer Klimasorge, mit einer politischen Sorge, ich kann da irgendwie wieder, ich sage immer, Möglichkeiten zu haben, anders abzubiegen.
Ne? Aber dem geht genau das voraus, dass du möchtest, dass du die Wahl haben möchtest, dass du, also, wie soll ich das sagen, wenn du weißt, du möchtest gerne etwas mehr humorvoll sein, dann hast du es ja schon erkannt.
Ja, das stimmt.
Du möchtest gerne mehr humorvoll sein. Und nach dem fünften Mal, ich möchte gerne mehr humorvoll sein, gehst du selber auf den Sack damit und fragst dich, wie mache ich es jetzt? Wie mache ich es? Ich google aber oder was auch immer einen dann
da überhaupt erstmal anzukommen.
Dahin zu kommen, ne? Das hat ja auch was mit Kraft, mit innerer Kraft, mit Einstellung, mit solchen Dingen zu tun. Und ich musste auch lernen, dass das nicht jeder hat von Gott gegeben, dass das nicht jeder hat von Eltern beigebracht und dass es sich dann leicht daher sagt. Es gibt aber auch andere Menschen, die schon mal zu mir gesagt haben, das hat mich sehr getroffen übrigens, eigentlich jemand, eine ehemalige Kollegin, die das wusste mit meinem Vater und alles sowas, die sagte, Alter, dir muss doch, wie kann man immer nur so positiv sein? Dir muss es doch auch mal richtig scheiße gehen. Und dann dachte ich so, ey, warte mal kurz, weißt du, was bei mir abgeht? Hast du überhaupt eine Ahnung? Ich habe nichts dergleichen zu dir gesagt, aber ich dachte mir nur so, ich bin ruhig gewesen und habe gesagt, dass du das jetzt gesagt hast, wird dir später selbstbewusst werden, das ist totaler Schwachsinn, das ist gerade gesagt. Und das wurde ihr auch noch nie darüber geredet, aber ich habe ja all diese Baustellen, aber ich habe auch mein eigenes Leben und ich habe schon immer gerne gelebt. Ich habe schon immer gerne gelebt und ich hoffe, ich werde richtig alt.
Und ich finde, und du hattest das, wir hatten es vorhin schon mal, ne, aber dieses festzustellen, dass du die Balance auf fremden Wagen eben auch ein bisschen Balance herstellen kannst. Also offensichtlich ist es ja was, womit sich andere Menschen auch gerne anstecken lassen. Und ich hatte letztens eine Teilnehmerin, die kam in meinen Workshop und sagte, Frau Mann, nur sicherheitshalber, also ich verstehe echt keine Ironie. Ja, also wir haben das früher bei uns, nur falls, ne, ist ja auch ein Humorworkshop und ich freue mich auch total drauf, aber ich kündige es nur mal sicherheitshalber an. Und dann war natürlich der schönste Punkt dann irgendwann im Laufe des Workshops, dass irgendjemand einen Witz machte und sie kapierte ihn und ich kapierte ihn nicht. Und das war natürlich total schön, weil ich sage, siehste, manchmal ist das ja auch ganz, ganz, also diese so zu erkennen, dass es mir vielleicht ein bisschen schwerer fällt, ja, oder dass ich einen schwermütigeren Gedankengang habe und dann zu sagen, ich suche mir ein paar neue Treppen, wo ich eben auch mal anders abbiegen kann. Also das erlebe ich auch so, dass das nicht gleich ist, ne? Dass Menschen natürlich nicht gleich zuversichtlich sind, aber es hat was total Schönes und das, da freue ich mich schon. Ich möchte nämlich gerne im Mai zu deinem Format kommen. Von daher, du bist on Tour, Leipzig. Ich glaube, du bist irgendwann, ich habe es nicht auf dem Schirm, aber du bist irgendwann auch in Leipzig.
Im Kupfersaal, ja.
Freue ich mich auf den Kupfersaal.
Schön.
Weil ich glaube, da machst du was ansteckend ist und wo man jetzt gar nicht sein muss wie du, ne? Aber wo es ansteckend ist, weil man mit einer guten Energie wieder rauskommt.
Ja, und es ist ja bei mir auch schwer, wenn man mich fragt, wie machst du das? Ich habe ja überhaupt kein Handwerk, was ich mitgeben kann, weil ich auch kein Coach bin, ne? Das macht es vielleicht auch manchmal auch ein bisschen leichter, weil man dann auch Fehler macht. Also, ne? Also ich mache ja auch Fehler, aber das sind wir ja auch. Wir Menschen machen ja Fehler. Und deswegen, so ein Fehler ist ja auch in meiner Welt immer kein Fehler, sondern es ist etwas, was du brauchst, um weiterzukommen, auf welcher Ebene auch immer. Da wirst du später schon merken, das war kein Fehler, sondern irgendwie genau richtig. Deswegen, ja, könnte ich zum Beispiel nicht auf einer Bühne stehen und authentisch darüber reden, wie man in den Humor kommt und da bleibt. Das könntest du zum Beispiel als Coach. Ich bin eher jemand, der dann so irgendwie irgendwie bildlich vielleicht antworten kann oder vom Gefühl her. Ich habe keine,
na, ich find, du machst
keine
da
Mechanismen.
Genau, du machst mal einfach eine Atmosphäre, ne? Und das ist genau. So, wie du vorhin sagtest, dann gehen die Leute aus deiner Show und sagen, es war wie ein schöner Abend mit Freunden. Also ich finde, du kreierst eine Atmosphäre, wo man sich wohlfühlt, wo es tatsächlich auch allen Spaß macht, Witze zu erzählen. Und das ist, finde ich, ne? Also so, wo du sagst, du senkst ein bisschen die Hürde, dass man sich das nicht traut und gleichzeitig bist du aber total einladend, dass Menschen einfach da sind und dann auch so humorvoll sind, wie sie sind. Und ich finde, das ist auch schon eine tolle Leichtigkeit.
Mir fällt gerade ein schöner Satz ein. Vielleicht sollten wir alle wieder mal mehr begreifen, dass Menschsein auch schön sein kann. Ja.
Und wir das
momentan machen ganz viele Menschen ja ganz viel falsch. Aber es machen eben auch ganz viele Menschen vielleicht einfach was ganz gut.
Ganz viel richtig. Mensch sein kann schön sein. Ich finde es ein ganz Amen. Ein schöner Schlusssatz für den.
Mensch sein, das ist schon wieder fast ein zweiter Buchtitel.
Ja, warte, hier, also ich schreibe mir sofort, ja. Dankeschön. Ach Mensch, Dankeschön, Serafina. Total toll, dass du bei uns im Podcast warst. Ach Mensch, ja. Mensch sein kann schön sein. Und ich werde nicht müde, ja. Wie kann man gleichzeitig so tiefgründig und oberflächlich sein? Es ist alles eine Frage der Balance, ja. Das ist ja so mein Lieblings-, also, und pünktlich zur Buchmesse, ja. Am Wochenende ist ja Buchmesse in Leipzig. Von daher möchte ich hier auch nochmal wärmstens dein Buch empfehlen, aber auch On Tour kann man sich auch.
Weiß ich gar nicht.
Kann man sich auch. Du bist mit dem Trio Dursti erstmal unterwegs und hast Shows, genau, für dein Buch. Ist ja auch schon vor einem Jahr erschienen. Da war es wahrscheinlich dann auch auf der Buchmesse. Aber ich mache gerade auch eine Woche. Von daher passt unser Termin super schön, weil ich auch nochmal von Büchern spreche, die ich gerade gelesen habe, die ich toll finde. Und ich sag immer, ich muss jetzt nicht jeden Autor kennenlernen. Aber wenn dann auch noch jemand sympathisch und lustig ist und ein Buch geschrieben hat, dann finde ich das schon sehr lohnenswert.
Diejenige oder den. Vielleicht soll ich es endlich auch mal lesen.
Ach, ich finde, erstmal schreiben reicht. Das gelingt ja auch nicht jedem. Also von daher.
Das ist schön. Schreiben, das war so schön.
Jawohl. Super schön, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.